sofort. Hätte ich selbst nicht gedacht. Hätte mir das einer vor einem Jahr erzählt, hätte ich gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle. Aber ich gehe tatsächlich regelmäßig Rennen und Fahrrad fahren. Frag mich nicht, was mich da geritten hat, aber irgendwie war es mir mal wieder danach. Und ich habe mir gesagt, ey, du gehst jetzt alle 2 Tage rennen. Und seit ungefähr 3 Monaten mache ich das auch. Zwischenzeitlich nicht mehr exakt alle 2 Tage, sondern unterbrochen noch zwischendurch mit Fahrradfahren. Und natürlich habe ich mir auch wieder ein Fahrrad gekauft. Kein billiges Fahrrad, sondern natürlich was Ordentliches. Und ich hatte wieder mal massive Glück, denn nach einem Monat mit dem neuen Fahrrad hat mich direkt jemand mitten auf dem Fahrradweg umgefahren mit dem Auto. Ja, ganz toll. Richtig schön, bam, wie Bruce Lee von der Seite weggerammt. Und zum Glück ist mir nicht so viel passiert. Ich habe ein bisschen Abschürfung am Arm und am Bein. Aber das Fahrrad ist im Arsch. Und nur Anwalt, Versicherung, alter Leute, das ist so bürokratischer Overload wieder. Meine Güte, das geht mir echt extrem auf den Keks. Und übrigens, wer sich für meine Zeit interessiert und so weiter, also wie schnell ich irgendwie 5 Kilometer, 10 Kilometer gerannt bin, der kann mal auf Twitter schauen. Da poste ich öfters mal ein paar Updates. Und natürlich neben den anderen Posts, wie kacke die Deutsche Bahn ist, wenn es mal wieder ist. Wobei, was ist, wenn es mal ist, ist eigentlich fast jedes Mal. Also so mal als Spoiler, ich blende euch mal meine aktuelle Bestzeit über 10 Kilometer ein, ist frisch von gestern. Und ich habe mir überlegt, ob ich da nicht mal etwas längeres Video dazu machen sollte. Ich habe ja auch schon ein Video dazu gemacht, wie ich 17 Kilo abgenommen habe, jetzt ist noch ein bisschen weniger geworden. Also, das heißt, wenn ihr wollt, dass ich mich mal für ein Video so als krasser Fitness-Influencer betätige, dann sagt mir mal Bescheid, da kann ich euch das alles im Detail erklären. Und kommen wir jetzt aber mal zum Eigentlichen, was ich euch erzählen wollte. Und ich glaube, ich habe das letztens bei mir auf Twitch im Stream schon erzählt, aber das ist so bescheuert, ich denke, das kann man ruhig zweimal erzählen. Ich war vor Jahren öfters mal in der Commerzbank-Kantine in Frankfurt. Oh, leak! Oh nein! Aber ich glaube, da war nicht nur ich, da waren täglich waren da sehr viele Leute und wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch eventuell. Ihr könnt mir ja mal Bescheid sagen, ob ihr das noch kennt. Das war diese ganz alte Commerzbank-Kantine. Also falls da mal jemand gewesen ist, diese mit 2 Stöcken, so Richtung, was ist denn da hinten? So Richtung English Theater in Frankfurt ist das gewesen. So eine 2-stöckige Kantine. Die gibt's auch, glaube ich, nicht mehr. Also ich war in der Ecke auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Also falls ihr da auch mal wart, würde mich interessieren, lasst mich mal wissen. Und ich bin da halt ab und zu auch mal zum Mittagessen mit ein paar Leuten hin. Die Kantine war jetzt nicht super krass, aber war ja recht günstig und dafür.
So, fertig. Da bin ich. Wenn das restliche Video von mir auf YouTube geht, ich dachte mir, ein bisschen Viewtime schadet auf jeden Fall nicht. Was gilt hier als High IQ? Nur Leute mit Prime Sub. Ja. Erklärst du im Chat, wie man richtig kackt, oder was? Aber das ist eigentlich bei High IQ nicht notwendig. Reicht Arch Linux für High IQ? Also safe wäre tatsächlich Prime Sub plus Arch Linux. Da kannst du eigentlich nichts mehr verkehrt machen. Aber Arch Linux allein, es geht in die richtige Richtung. Ich konnte dann endlich mal ein Pflaster abmachen vom Finger. Man sieht ziemlichen tiefen Schnitt noch, also die Linie von dem Schnitt sieht man noch im Finger, aber es ist, so wie es aussieht, für mich alles halbwegs gerade zusammengewachsen. Also, ich glaube, das kann man so lassen. Es hat gar nicht so wehgetan, wie es ausgesehen hat, ja. Also, ich hab's ja letztens erzählt im Stream, ich wollte so einen kleinen Sensor aufmachen und habe da aus meinem iFixit-Kit dieses Teil hier rausgeholt. Das da. Das ist kein Messer. Das ist eigentlich nur ein Stück Metall, wo man schön so in Gehäuse reinbohren kann von der Seite, ohne die Gehäuse komplett zu zerstören und die aufhebeln. Also das ist nicht wirklich darauf geschliffen, vorne scharf zu sein. Aber ich bin halt mit richtig Schwagges abgerutscht und habe mir in Mittelfinger geschnitten auf der anderen Hand vorne. Also so ungefähr, ja, ein Zentimeter vielleicht. Ja, ein Zentimeter, gut und gerne ein Zentimeter. Und ich glaube, das war halt echt bis zum Knochen durch. Das war echt tief. Wenn man an der Seite dran gezogen hat, ist auch schon ganz schön, war schon ganz schön tief, ja, und hat auch geblutet wie Sau. Und ich dachte mir so, ja komm, was war's? Einfach sauber machen, desinfizieren und feste Pflaster drum wickeln und gut ist und hoffen, dass es wieder alles gerade zusammenwächst. Und anscheinend ist auch alles, nee, ein Zentimeter lang, nicht ein Zentimeter tief, weil ein Zentimeter ist ja der Finger kaum dick. Oh, ich hab oben reingeschnitten, da bist du ja direkt am Knochen quasi dran, ne? Ja, das war nicht so nice. Zurzeit ist Verletzungschamp angesagt, so wie es aussieht. Ich gehe nicht zum Arzt wegen sowas. Zurzeit ist aber echt Verletzungschamp angesagt. Erst Unfall mit dem Fahrrad, jetzt den Finger geschnitten und was auch immer. Also, ich muss vielleicht mal aufpassen. Wer weiß, was sonst noch kommt. Das ist das Einzige, was mich der Arzt gefragt hat, als ich zu ihm gegangen bin. Also nach dem Fahrradunfall. Also ein Zentimeter tief bedeutet gleich Finger ab, ne? Das Einzige, was er mich gefragt hat, er war eh total lustlos und hatte keinen Bock. Und das Einzige, was er mich gefragt hat, ist, ob ich geimpft bin. Also, Tetanus-Impfungen. Zeug. Das war so, der hatte erst überhaupt keinen Bock, ja? Also der Arzt hat wirklich überhaupt keinen Bock, wo ich reingegangen bin. Und da habe ich ihm gesagt, gleich am Anfang, also ich bin jetzt eigentlich nur hier, dass, falls ich das für die Versicherung brauche, dass man das dann alles festgehalten hat. Und da ist er auf einmal hellhörig geworden und hat sich Mühe gegeben. Weil es ja sein kann, dass ich von ihm danach nochmal einen ordentlichen Zettel brauche, wo das alles draufsteht. Man kostet zwar extra. Hat er auch gleich gesagt, ja, aber das kostet dann extra. Ja, ist egal. Wenn es soweit ist. Aber das habe ich schon total oft gemerkt, dass die zum größten Teil mega lustlos sind. Deswegen gehe ich auch mittlerweile ganz gerne, wenn es nicht so aussieht, als kostet es gleich 50 Millionen und bezahle das selbst, weil da kann man sich die Arztpraxis nahezu aussuchen, auch mit Terminen, und das ist deutlich angenehmer. Und die geben sich auch immer mehr Mühe als bei der gesetzlichen Karte. Also, ich habe jetzt noch ein Jahr Zeit, mich privat versichern zu lassen, und ich glaube, ich mache das. Ja, ich glaube, ich mache das auch. Also nicht zum Geld sparen oder so. Und weil es mag am Anfang ein bisschen weniger sein, später mehr, aber es ist einfach besser. Ja, an der Kohle soll's letztendlich nicht liegen, ja. An der Kohle soll's nicht scheitern. Und, was sagst du? So, Fazit. Also alle Leute, mit denen ich bisher geredet habe, die privat versichert sind, haben gesagt, okay, das ist schon sinnvoll. Aber, also die finden das gut. Aber sie haben teilweise den Eindruck, also das haben nicht alle gesagt, dass sie es gut finden, haben alle gesagt. Aber was auch viele gesagt haben, ist, dass sie teilweise echt, soll man sagen, so fast schon overbehandelt werden. Ja, irgendeiner hat erzählt, so Probleme am Bein gehabt, gleich erstmal 20 mal Röntgen und dann erstmal noch gucken, ah, könnte auch was am Kopf sein, MRT gemacht, dabei war eigentlich gar nichts und ihm ging es auch nicht schlecht. Und was auch einer gemeint hat, ist, wenn man sich privat versichert, sollte man nach Möglichkeit, wobei ich das für naja, bin ich mir nicht sicher, ob das gute Advice ist. Ich sag's einfach mal, da könnt ihr mal High IQ-Chat sagen, was ihr davon haltet. Ich bin mir da unschlüssig, ob das so sinnvoll ist. Der hat gesagt, wenn man sich privat versichern lässt, ist es sinnvoll, auch im gleichen Zuge irgendwie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, weil gerade in dem Moment, wo du halt berufsunfähig wirst und es dir es dann nicht mehr leisten könntest, ist es das, wo du es wirklich brauchst. Klingt erstmal logisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist saumäßig teuer. Letztendlich sind Versicherungen immer so eine Wette auf die Zukunft, dass die halt dann nicht so gut verläuft. Aber auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, es ist enorm viel Geld, was eine Berufsunfähigkeitsversicherung kostet. Und ist halt die Frage, ob man da drauf, ja, weiß ich, bin da nicht so sicher. Ja gut, deswegen sagt man ja auch, man sollte noch vor 40 oder bis 40, sagen wir mal, anfangen, das zu machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast recht. Wie gesagt, das Ganze ist immer so ein bisschen eine Wette. Ja, das ist schwierig, schwierig zu sagen. Man kann auch super viel Geld reinbuttern und im Endeffekt dann hat man Tausende Euro, Zehntausende, wenn nicht 100.000 Euro bezahlt für irgendwas, was du halt nie verwendest. So, es ist bei Versicherungen so. Das ist immer so ein bisschen kleine Wette auf die Zukunft. Theoretisch kannst du auch in Stonks investieren. Naja, aber privat versichern werde ich machen, bevor ich 40 bin. Ich bin jetzt schon das letzte Jahr über immer wieder am Gucken. Das Einzige, was wahrscheinlich Kacke sein wird, ist, jetzt nicht mehr, aber ich hatte eine ganze Weile, naja, ganze Weile, ein paar Jahre lang ein bisschen zu hohen Blutdruck. Nicht super zu hoch, wirklich minimals zu hoch. Aber das ist halt ärztlich bekannt. Da kann ich nicht irgendwie sagen, ja, war mir nicht bekannt, so, ja. Und du musst es ja auch ausfüllen am Anfang. Und das kostet, egal ob das jetzt noch so ist oder nicht, und egal wie lang das war, da wollen sie bestimmt super krass Aufpreis haben, 30% oder was auch immer. Kann ich mir vorstellen. Und dann mal gucken, ob sich das Ganze noch lohnt. Zumindest werde ich mir mehrere Angebote angucken. Wie alt ich bin? Ich bin jetzt gerade noch nicht so lang, 39. Also, kann man ja nicht sehen. Es kommt darauf an, was es ist. Und gerade da brauchst du wahrscheinlich dann gute Versorgung. Arbeitsunfähigkeit heißt ja nicht, dass du unbedingt für dein restliches Leben arbeitsunfähig sein musst, zwangsläufig. Ja? Und selbst dann liegst du nicht im Bett, irgendwie im Koma und kriegst nichts mehr mit. Also, selbst dann bräuchtest du es eigentlich. Und dann hast du es vielleicht nicht mehr. Aber da, wie gesagt, das ist immer schwer zu predikten alles. Ich will das angucken. Traue ich mich da drauf zu klicken? Ja, okay. Also die Dinger gestern war lustiger. Cheesy Pro, danke für den Sub. Das ist der erste High IQ Sub heute. So ist das. Direkt IQ Increase für alle, die da sind. Also natürlich nur Leute, die schon da waren um 20:31 Uhr. Das geht nicht zurückwirkend. Der Knochen ist legit, Leute, wenn ihr oben auf euren Fingern guckt, da ist Haut und direkt drunter Knochen. Ich rede nicht unten vom Finger, oben vom Finger. Bisschen, nee, habe ich nicht. Ich höre mich manchmal ein bisschen so an, wenn ich gerade einen Stream angemacht habe und noch nicht so noch sich mich noch nicht so eingeschwätzt habe. Oh, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist auch so ein Ding, wo ich bei privater Krankenversicherung echt keinen Bock drauf habe, ist den ganzen Papierkram immer, wenn was war, hinschicken und dann warten, bis erstattet wird und sonst was. Also das mit Karte ist schon nice. Ich verstehe gar nicht, warum sich da nicht auch sowas wie eine Karte etabliert hat, und mit der du abrechnen kannst. So. Gibt's? Nö, wo soll es das geben? Ja, per App einreichen. Ja, du musst dich halt immer noch selbst drum kümmern. Du musst das im Zweifelsfall einscannen da oder dahin schicken oder dann per App. Aber. Ja, okay. Ja, muss man mal gucken. Sowas wäre auf jeden Fall ganz sinnig. Ah ja. Hast du schon die Million zusammen? Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, noch nie alles zusammengerechnet. Ich meine, Offiziell gehört mir das Haus gar nicht, also dann eher nicht. Mit dem Haus vielleicht, aber dann auch eher nicht. Aber ohne Haus garantiert nicht. Ja. Naja, ich hoffe auch, dass es mir noch eine Weile nicht gehört. Ja, Leute, ich habe heute das Video hochgeladen und habe gedacht, ich schalte mal auf YouTube die Videopremiere rein. Das hat YouTube
Hallo Leute, hier ist.
komplett, also wirklich komplett durcheinander gebracht. In den Analytics habe ich das angeklickt. Du hast bei Analytics, vielleicht kennt das ja der eine oder andere von euch, du hast bei Analytics immer so eine Anzeige, bestes Video und mehr als Durchschnitt und sowas. Das war bestes Video und grüne Pfeile für geiles Video, aber es hatte gleichzeitig die wenigsten Views von allen Videos. Und zwar 95% weniger. Also es wurde quasi die komplette Premiere, die 10 Minuten Laufzeit von der Premiere nicht mit reingezählt und es hat YouTube komplett verwirrt, komplett durcheinander gemacht. Ja, YouTube ist komisch drauf teilweise, was die Anzeige hier angeht. Das liegt höchstwahrscheinlich an Return YouTube Dislikes. Das spackt manchmal ein bisschen rum.
Hallo Leute, hier ist der Max und er.
Also ich habe oftmals das Problem mit Premiere, dass ich es im Hintergrund laufen lasse und auf einmal kommt dieser ultra eklig laute Pre, wie heißt das so, so Intro-Sound. Diese 2 Minuten. Dann denkst du immer, Alter, was ist jetzt los? Oder schreckst dich übertrieben. Nee, bin ich nicht. Bei dir stehen 48. Es ist einfach nur broken as fuck. Wobei 48K hat es auch
Hallo Leute.
garantiert definitiv nicht. Das letzte Video hatte 48K, das aktuelle nicht.
Hallo
Es ist
Leute, hier.
übelst kaputt. Was auch immer, ist egal. Was ist das was für dich? IKEA-Hack für Wandleuchte. Oh ja, das ist immer nice. Was ist das? IKEA, oh, das ist Heise Plus, das können wir uns gar nicht angucken. IKEA-Hack für Wandleuchte. Ach, Moment. Okay. Schwedisch, Schwedisch. Was? Obegrensat. Schwedisch. Also, nur Finnisch. Also, Finnisch ist noch krasser. Das ist so komplett so Elbensprache einfach nur. Tauscht man die eingebaute CPU der IKEA-Wandleuchte? Obegrensat? Moment, Moment, Moment. Achtung.
Obegrenzade.
Was?
Obegrenzade.
Obegrenzade. Okay, alles klar. Obegrenzade. Gegen ein ESP lässt sich die LED-Matrix frei bespielen und sogar als Uhr nutzen. Ach ja, das ist eigentlich ganz cool. Aber ich brauch's nicht. Leute, das ist so ein typisches Ding. Ich guck mir das an und denke mir, oh cool, das würde ich gerne basteln. Und wenn ich mir dann überlege, im nächsten Schritt. Ja, wo würdest du es denn hinstellen? Was würdest du darauf anzeigen und machen? Dann fällt mir nichts ein, wofür es sinnvoll wäre. Weil ich habe meine 2 Dashboard-Tablets im Flur hängen und alles, was das Ding anzeigen könnte, könnte ich einfach so einem Dashboard-Tablet anzeigen lassen. Aber ist es eine gute Idee? Da gibt es doch garantiert auf YouTube ein Video zu. ESP. Siehste, gibt's doch hier schon. ESP Home. Eine Arduino Library für das IKEA Frequenz LED Panel. ESP Home IKEA LED Matrix. Ja. Aber habt ihr irgendeine schlaue Idee, was man darauf anzeigen lassen könnte? Also mir fällt jetzt erstmal nichts ein. Also, keine Ahnung. Das kannst du alles von mir über Twitch rausfinden. Da musst du wahrscheinlich eher die Modkes fragen, die blicken da besser durch, wie die Content-Moderator-Sachen auf Twitch funktionieren. Also ich weiß, dass ich sehen kann von dir, was du für Nachrichten geschrieben hast. Und ansonsten, keine Ahnung. Ich gucke ja da meistens auch nicht rein. Ich gucke immer nur mal kurz rein, wenn irgendwelche Leute komisches Zeug spammen. Weil beim Chainlore bin ich es nicht anders gewöhnt, aber in der Regel gibt es ja manchmal Leute, die joinen den Channel und spammen gleich komisches Zeug. Da gucke ich immer nach, waren die schon mal da, haben die schon mal komisches Zeug gespammt und wenn ja, dann werden sie gebannt. Aber ansonsten gucke ich da eigentlich so gut wie nicht rein. Es macht doch keinen Sinn, oder? Ich muss mal kurz Package Update machen, wo wir gerade dabei sind. Arch Linux braucht immer Package Update, weil Bleeding Edge. Leute, heute auf der Arbeit habe ich eine VM angelegt, wieder mal, bei Google. In der Config, wie wir sie brauchen würden, dass das alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und das würde über 5000 Euro im Monat kosten. Für eine VM. Und, nee, nicht 100k. Und der Witz ist halt, wenn man zu OVH oder Hetzner oder sonst was geht und sich irgendeine Bare-Metal-Kiste kauft, bezahlt man maximal 700 Euro im Monat dafür und hat was viel, viel Besseres. Also, es ist halt schon ein bisschen doof, dass die bei uns auf der Arbeit so auf Google Cloud festgelegt sind. Aber gut, ich verstehe das als Versicherung, musste gucken, wo die Daten gespeichert werden und die haben auch irgendwelche Agreements mit den irgendwelche Suske Agreements mit den Anbietern. Ich verstehe es ja, aber es ist halt schon ein bisschen doof und halt auch teuer. Und dann ist ausgemacht, ja, naja. Das hauptsächlich teure ist die Disk. Also die VM kostet ein Drittel und die Disk kostet zwei Drittel. Guck mal, das macht doch. Die Frage ist die gleiche: Warum keine Kiste von Hetzner? Warum keine Kiste von OVH? Warum nicht bei AWS? Warum dieses und jenes? Weil sie sich für Google Cloud entschieden haben, irgendwann mal vor meiner Zeit, wahrscheinlich auch extra Verträge mit Google Cloud haben, irgendwelche Abmachungen, irgendwelche Business-Stonks-Dinger. Da kannst du nicht einfach woanders was bestellen. Wisst ihr, was ich mir auch schon überlegt habe, Chat? Ohne Scheiß, wisst ihr, was ich mir überlegt habe? Wir hosten das. Nee, das habe ich mir nicht überlegt, dass wir beim Sebaro hosten. Aber was ich mir auch schon überlegt habe, ist, ob ich nicht einfach mit irgendjemand zusammen so eine Kiste in der Cloud aufbauen soll, bei Hetzner oder so. Und das dann versuchen, an die zu verkaufen als Service. Da werde ich keinen Bock drauf haben. Aber mein probieren kann man es ja mal. Die können mir die 5k auch geben. Habe ich auch keine Probleme mit, anstatt es die Google zu geben. Bei Keck Cloud, das ist gut. Warum nicht bei Keck W Cloud? Nö. So, Package Update ist durch. Jawohl. Next Package Update. Gibt nix. Ja, außer das Twimoji. Das regt mich ja immer noch auf, dass Twimoji nicht mehr gepflegt wird, dass Elon den Open Source Twitter Emoji Font eingestellt hat. Das ist so richtig, richtig kacke für mich, ja. OpenAI Keynote gestern gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Habe ich in meiner Playlist für heute Abend auf dem Handy. Gucke ich mir an, wenn ich ins Bett gehe. Mache ich an und vielleicht penne ich dabei ein. Kann sein. Habe ich mir vorhin gespeichert. Gab's irgendwas Spannendes? ChatGPT-5 oder? Die machen Keynotes, ja. Whisper ist raus. Das heißt, wir haben jetzt bald noch bessere Transkripterkennung fürs Archiv. Vier Turbo. Aha. Naja, das gucken wir nicht. Was können wir uns denn auf YouTube jetzt angucken? Moment, ist das nicht der Tempel OS Dude? Das ist doch der Tempel OS Kerl, ey. Jetzt haben wir gestern die Videoempfehlung heute wieder, Mann. Komm in die Gruppe Business Stonks. Auf was wurde der denn kritisiert? Ich guck das so gut wie nie. Aber die Videos, die ich geguckt habe, die waren eigentlich ganz gut. Was wird denn da kritisiert wieder? Okay, echt? Millionen safe, no more AWS. Und das ist mir zu anstrengend zu gucken heute Abend. YouTube made Adblockers better. Unabhängig davon, was er in dem Video erzählt, der prinzipiellen Aussage würde ich zustimmen, dass YouTube durch ihre neuen Adblocker-Umgehungsmechanismen Adblocker besser gemacht hat, weil die Adblocker sich anpassen mussten an die YouTube-Umgehungsmechanismen. Also unterm Strich würde ich tatsächlich sagen, dass die Adblocker dadurch potenziell besser geworden sind und besser werden. KQV.cloud übrigens noch zu haben. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das nicht sogar mal gekauft habe und jetzt wieder expired ist. Ich hatte total viele sinnlose. Ich hatte auch Kapalul und sowas. Richtig dämliche Domains, die ich mir mal. Ich hatte mal so eine. Die letzten paar Jahre über hatte ich mal immer so den Tick, mir jede Domain zu kaufen, wo ich dachte, der Name ist richtig. Ist irgendwie total bescheuert. Weil die waren auch meistens billig, diese Domains. Die waren billig, dann hast du dann irgendwie ge gesagt, okay, bezahlst $4 oder so für die Domain. Da habe ich gedacht, ja, easy. Aber dann habe ich hatte irgendwann mal zwischenzeitlich 16 Domains oder sowas. 16. Naja. Und jetzt habe ich noch, ich glaube, 5. Und eine davon liegt tatsächlich noch bei Nitrado. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, über welche Umwege die jemals zu Nitrado gekommen ist. Und ich wollte die umziehen zu Cloudflare schon ganz lange. Aber das geht nicht. Okay, wer ist HiQ? Wer weiß? Heute ist HiQ Stream. Ich muss das jetzt ab und zu mal abfragen. Wer weiß, warum ich meine Domain nicht zu Cloudflare umziehen konnte? Hat jemand eine Idee? Hast du schon über den Cloudflare-Ausfall gesprochen? Nee. Gab's da was? Personalausweis? Nee. Nee, das ist es nicht. Gab's einen Ausfall? GMX United Internet hatte gestern einen Ausfall. Das habe ich mitbekommen. Name-Server nicht änderbar. Nein. Umzugssperre für Domains. Nein. Okay, ihr wisst das nicht. Ihr wählt die nötigen Prime-Subs anscheinend. Nee, das wissen die wenigsten und man hält das auch gar nicht für möglich, aber DE-Domains gehen nicht bei Cloudflare. Cloudflare unterstützt so gut wie alle Domains plus keine DE-Domains. Ja, richtig, Chat. So sieht's aus. Cloudflare kann keine DE-Domains. Man glaubt es nicht. Ja, so als eines der bekanntesten Dinger, die es da so gibt. Aber Cloudflare kann keine DE-Domains. Man glaubt es nicht, ist aber so. Moment, kurz Issues checken. Keine neuen Issues, alles gut. Die 23 offenen ignorieren wir einfach mal. Was bei Cloudflare ist, ein ganzes RZ überwiegend Monitoring. Ja, gut. Monitoring, outdated, overrated, debated. Die haben keinen Vertrag mit dem DENIC, ja. Ich kenne den ehemaligen DENIC-Chef. Der soll das mal regeln. Den müsste ich mal anrufen. Sag, hier, mach mal. sag mal dem neuen DENIC-Chef, mach Vertrag mit Cloudflare. Ich will meine Max-FPS-Domain umziehen. Macht er bestimmt. Oder auch nicht. So. Richtig, das Diff der Issues ist 0. Das wäre eigentlich mal eine gute Metrik für irgendwas. Man hat 300 Issues, die Leute haben schon keinen Bock mehr, machen einfach keine neue mehr auf und man erfasst nur den Issue-Diff. Und dann ist es immer 0 und dann können alle sagen, wir sind grün, was Issues anbelangt. Und dann freuen sie sich und können weitermachen. Den Cloudflare DNS benutze ich auch. Für die meisten Domains. Ja, das ist natürlich blöd. Manchmal beißt es einen ein bisschen, wenn man zu krasse High-Security-Sachen hat. Es gibt ja so automatische Türen, wo du dann rein musst, gewogen wirst und dann geht es quasi so Schleusetüren. Und wenn du sowas hast und das nicht geht, ist halt kacke, wenn gerade einer drinsteht und das ausfällt. Da kriegst du dann echt ein bisschen Platzangst, so. Nun ja, ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Das fällt nicht aus, die Dinger sind super stabil. Also damals habe ich nicht 150 Kilo gewogen, damals habe ich wahrscheinlich aber auch schon, als ich mal in sowas rein musste, habe ich aber bestimmt auch schon 100 plus gewogen. Und da hatte ich noch fette Server dabei. Also 150 war es nicht, aber die halten schon ein bisschen was aus. Ja. Möglich. Das brauchst du gar nicht dafür. Warum brauchst du das? Ach so! Weil du DNS-Authentifizierung machst mit Let's Encrypt. Da muss das Ding aber nirgendwo drauf zeigen. Du kannst lokale IP, du brauchst keine R-Records. TXT-Records für Let's Encrypt DNS-Authentifizierung reichen aus. Aber du kannst es auch lokal auflösen lassen. Es macht es weder besser noch schlechter. Nee, also dort im Rechenzentrum, wo ich war, waren die Schleusen einfach zum Reingehen. Und da war vermutlich eine Kamera drin. Die haben dann geguckt, ob das alles passt und haben dann freigegeben. Schaust du irgendwelche Sportarten bzw. E-Sport? Also, E-Sport schaue ich seit Jahren. In letzter Zeit allerdings tatsächlich ein bisschen weniger. Ich habe jahrelang beispielsweise super gerne StarCraft geguckt, bis Blizzard dann irgendwann komplett keinen Bock mehr drauf hatte. Fand ich super zum Zugucken. Ich habe nie großartig selbst gespielt, aber ich fand das super zum Zugucken. Ansonsten, ich habe auch mal eine Zeit lang wirklich viel CS geguckt. Ich war sogar auf ein paar Major-Turnieren vor Ort. Belegt euch mal hier, Offline-Events, Cagwait. Hab mir das angeguckt. Aber in letzter Zeit ist es doch recht wenig, was ich an E-Sport gucke. Ja, und so klassische Sportarten gucke ich eigentlich auch nicht. Ich gucke ab und zu mal ein bisschen, also so die ganz großen Sachen wie Fußball oder jetzt, was richtig gerade richtig gehypt war, weil in Frankfurt irgendwas war. Gucken ja manche Leute auch Football und sowas. Das ist in Deutschland ja ziemlich Nische, aber irgendwie in den letzten Jahren hat es ein bisschen Aufschwung gehabt. Also weder Fußball noch sonst was. Das Einzige, was ich ab und zu mal gucke, ist, wenn irgendwelche Radrennen sind, gucke ich manchmal rein. Das habe ich auch schon gemacht, bevor ich mir jetzt ein Fahrrad gekauft habe. Das gucke ich manchmal ganz gerne an. Irgendwie, weil es entspannend ist. Da kann man sich mal 1-2 Stunden davor setzen und sich quasi die Ende von irgendeiner Etappe angucken. Muss nicht unbedingt gleich Tour de France sein. Irgendwas kann man sich angucken. Sehr entspannt. Aber ansonsten gucke ich eigentlich so gut wie nichts. Ich war einmal in meinem Leben auf einem Fußballspiel und das war bei der Eintracht. Und das fand ich so langweilig und ich habe mich die ganze Zeit gefragt dort, was mache ich da eigentlich? Und seitdem habe ich nicht einmal irgendwas mehr mit Fußball mir angeguckt. Habt ihr vom Dienstleister der SIT gehört? Die Angreifer haben deren RZ mit Ransomware befallen, sind 72 Kommunen betroffen, über 20.000 User ohne Anbindung zu den Kommunen. Nee, habe ich nicht gelesen, aber also bei, ganz ehrlich, bei Behörden-IT wundert mich nichts. Solche Schleusen, Personen, eine Personenvereinzelungskabine, das ist auch nicht ganz, aber sowas in der, also das war rund, wo ich rein musste, das ist ja eckig, weil das für die Funktion wahrscheinlich nicht viel Unterschied macht und es war auch nur eine, aber rund, aber in die Richtung geht das ja, nur dass man gewogen wurde, da drinne, Darkzone, danke für den Sub. Nee, Eishockey. Eishockey habe ich tatsächlich auch mal am Rande gesehen. Da waren wir mal in der Eissporthalle in Frankfurt und mussten dann runter vom Eis, weil irgendwie Training oder so angefangen hat. Und da haben wir ein bisschen geguckt, was da so ab. Das war auch mega langweilig, Alter. Gut, ich meine, das war kein richtiges Spiel und nix, aber ich weiß nicht, ich finde das super langweilig, die meisten Sportarten zum Gucken. Und konnte. Ach, die machen auch sowas. Okay. Da muss ich ja echt sagen, ich lobe ja selten irgendwelche Behörden und sonst was. Aber ich habe in Hanau vor nicht allzu langer Zeit mir einen neuen Personalausweis abholen müssen. Und die haben das, ich glaube, ich wundere selbst, dass ich das jetzt sage, aber die haben das wirklich gut gemacht. Du kannst dich online anmelden für einen Termin. Dann gehst du dahin, also kriegst du eine Nummer, dann gehst du dahin zu dem Zeitpunkt, wo es dir gesagt wird, wartest 10 Minuten, wenn es hochkommt, dann kommt die Nummer dran, du gehst rein, die haben alles da, von Fingerabdruckmaschinen bis, ja, ich weiß, könnte man jetzt Keck Alu vermuten, aber ist halt trotzdem praktisch, wenn alles vor Ort ist, für Fotos, für Fingerabdrücke, für alles, was man braucht und dann bist du dann in einer halben Stunde dort wieder raus. Und kriegst eine Nachricht, wenn du abholen kannst, kannst du direkt vorne dich melden und kriegst den ausgehändigt. Also das ist mega nice gemacht. Also das ging komplett problemlos. Hey, ich dachte schon, fuck, Alter, das musst du einen Personalausweis holen. Ultra nervig und abfuck und alles. Und es ging einfach richtig gut. Da habe ich richtig cackwaited. Was sind deine größten Kritikpunkte bzw. Verbesserungsvorschläge bei Kubernetes? Boah, da müsste ich jetzt echt mal drüber nachdenken. Also für vieles, was ich für Kritikpunkte habe oder was ich halt als nervig empfinde, ist nicht mal so sehr die Schuld von Kubernetes. Das ist beispielsweise dieses super wilde Ökosystem um Kubernetes drumherum, wo es laufend was Neues gibt, irgendwas verschwindet, irgendwas super essential ist, dann wieder nicht. Und 50 Sachen für den gleichen Kram und zigtausend neue Abkürzungen am Tag, die kreiert werden. Also das Ökosystem ist super weird champ, da mitzuhalten. Aber an Kubernetes selbst, ja, es gibt so ein paar nervige Sachen, wobei sie da einiges sogar schon gefixt haben. Ja, zum Beispiel kriegst du manchmal die Meldung, dass dein kubectl apply zu groß ist und so solche Geschichten. Und da gibt es ein paar Workarounds für, dass du manchmal manche Sachen nicht einspielen kannst. Das ist nervig. Und ja, manche Innereien sind auch ein bisschen doppelt gemoppelt und ein bisschen weird. So Endpoint für irgendwas. Braucht man aber meistens gar nicht. Oh, da müsste ich mir echt mal Gedanken drüber machen. Es hängt ja auch viel gar nicht so sehr an Kubernetes, sondern an dem, der die Plattform betreibt dafür, wie gut das funktioniert, ja. Also zum Beispiel kannst du zwar in Kubernetes einen Load Balancer Typ definieren, aber das hängt vom Provider ab, der dein Kubernetes hostet, was dann passiert. Das ist nicht built-in. Ist Hanau nicht das übelste Shithole? Hanau ist, wie viele Städte, in manchen Ecken das übelste Shithole und in manchen Ecken ganz okay. Also, es gibt eine Ecke in Hanau, die ist wirklich übelste Shithole. Und das ist zwar nicht vergleichbar mit Frankfurt Hauptbahnhof. Moment, Hanau Maps, ich zeige euch mal was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch finde. Aber schauen wir uns das mal an. Hanau, so. Nein. So, das muss irgendwo hier. Genau, hier hinten ist auch so eine Leipzig. Hier hinten ist auch so eine Assi-Ecke. Ist sie hier hinten. Und da gab es mal, ich habe keine Ahnung, ob ich das noch finde. Da gab es mal ein Haus. Wo könnte das gewesen sein? Hier oder so? Da gab es. Oh, sieht gar nicht so schlimm aus. Das ist es aber nicht. Aber die Ecke stimmt halbwegs. Da gab es mal ein Haus. Das hatte eingezäunte Balkons. Das war ganz, ganz weird. Da bist du dran vorbeigelaufen und die im Erdgeschoss haben sich mit Draht und so den Balkon eingezäunt. Weil, also der Balkon war halt so niedrig im Erdgeschoss, dass die Leute theoretisch reinklettern konnten. Und die haben wohl so schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie mit Draht ihren Balkon eingezäunt haben. Und das sah auch super, das sah auch richtig, richtig assi drumherum aus. Ich weiß nicht, hier hinten, irgendwo hier hinten ist das aber, glaube ich. Vielleicht irgendwo bei was. Kleiner. Ja, ihr seht schon so ein bisschen. Aber das ist nicht hier. Ah, die Ecke stimmt. Vielleicht gibt's das auch gar nicht mehr. Vielleicht sieht viel zu gut aus hier. Vielleicht gibt's das auch nicht mehr. Das war zumindest auch so ein richtig Assi-Ding. Ja. Aber ansonsten, ohne Mist, Hanau ist vollkommen okay. Ja, Freiheitsplatz ist auch so ein Ding, wo du abends dir teilweise die Gestalten angucken kannst. Aber das ist alles nicht vergleichbar mit Frankfurt Hauptbahnhof. Ist schon echt in Ordnung. Und gerade wenn ich hier beispielsweise hier ein bisschen raus ins Grüne und sowas, da ist das schon ganz gut. Hier oben ist, das hier ist halt auch viel Assi-Zeug. Ja, sehe ich genauso. Ja, ich finde das auch total beschissen, dass man Fingerabdrücke abgeben muss für einen Personalausweis. Ich sehe das auch nicht ein, aber du kannst auch nichts dagegen machen. Also gäbe es Möglichkeiten, da drum herum zu kommen, hätte ich das gemacht. Ja, das ist nicht schlecht. What's your idea of a perfect date? Day, month, year. Ja, sehe ich auch so. und nicht diesen Blödsinn von Monat, Tag, Jahr. Wobei, ganz ehrlich, das beste Date ist immer noch direkt Unix Timestamp. Da musst du dir keine Gedanken um Zeitzonen oder so einen Müll machen. Es gibt, also wenn du es lokal betreibst, musst du sowas wie Metal LB verwenden. Das ist direkt neben dem Bahnhof beim Busdepot. Gibt's nicht mehr. Du meinst das Haus, was eingezäunt. Du kennst das, du kommst auch aus der Ecke, oder wie? Ich war da auch ewig nicht mehr. Ja, okay, das stimmt schon. Am Bahnhof in Hanau, hier ist auch so eine richtige Assi-Ecke. Da oben, wo das Arbeitsamt ist. Hier irgendwo ist doch das Arbeitsamt. Hier ist das Arbeitsamt, so. Die Ecke hier ist auch ein bisschen fragwürdig, so teilweise, ja. Ey, das sieht hier gar nicht so wild aus eigentlich, ne? Aber hier hast du schon so ein paar Spezialisten. Also ihr seht schon, das ist nicht mit Frankfurt zu vergleichen, die Ecke. Hier ist der Friedhof. Es kann sein, dass das hier hinten irgendwo war. Ja, aber Hanau geht schon echt klar. Niemals wird Wayland Support available sein. So, lass mal gucken. Haben wir irgendwas auf YouTube zu gucken? Was haben wir denn hier? Lasst euch nicht alles das ist der Kerl, der durch den Wald läuft bei den Videos. Das war ja gar nicht so übel, was wir das letzte Mal geguckt haben. Fand ich halt schlecht. In diesem Video teile ich meine persönliche Erfahrung als Softwareentwickler. Ja, gut. Dann mal teilen. Und wie ich mich von einem belastenden Arbeitsumfeld zu einer erfolgreichen Selbst... Oh, vielleicht ist das auch eher so ein Comedy-Gruppe-Video. Weiß ich. Also da habe ich jetzt aber eigentlich nicht den... Mein erster Auftrag. Der narzisstische Narzisst... Ich kann das Wort nicht aussprechen. Geschäftsführer. Albtraum in der Arbeitswelt. Die Aktion, die alles veränderte. Okay. Das gucken wir uns jetzt mal an. Bin ich mal gespannt, was das ist. Ob das, ich meine, die Aktion, die alles verändert, ist so ein typischer, könnte man auch in Titel schreiben. Guck, ob das stimmt.
Softwareentwickler jammern ganz schön oft rum. Auf der anderen
Seite, alle sind am Jammern.
Lassen wir uns aber ziemlich oft auch viel zu viel gefallen. Das kann anfangen bei irgendwelchen Schuldzuweisungen oder Dinge, die im Projekt schiefgelaufen sind, die wir gar nicht zu verantworten haben, bis hin zu blöden Sprüchen oder manchmal sogar...
Mir fällt gerade eine Sache ein. So, kennt ihr das? Das ist auch eine Sache, die mich in der Arbeitswelt übelst oder so, vielleicht ist es auch so ein IT-Ding, übelst nervt. Also, Beispiel, ja? Wir machen es jetzt mal abstrakt, sonst wird es zu kompliziert. Mal angenommen, ihr seid in irgendeinem Projekt drinne. Und ihr seid die ganze Zeit schon am darauf hinweisen, dass irgendwas so nicht funktionieren wird, wie man sich das gedacht hat. So, und ihr sagt das ein paar Wochen lang, es interessiert keinen großartig. Und irgendwann entweder fällt auf, dass ihr die ganze Zeit recht hattet, oder irgendjemand hört doch mal auf euch. Dass das nicht so gut ist, auch wenn das vielleicht was Unangenehmes ist. Und dann kommt in 2 Wochen oder so dann irgendwann dein Chef zu dir und fragt dich, sag mal, wie sieht's denn mit diesem und diesem Thema aus? Damit läuft's ja angeblich gar nicht gut. Ich habe das von meinem Chef gehört und wie sieht's denn da aus? Und dann denke ich mir so, Moment, du fragst den Falschen. Das ist das Thema, was ich seit... Das ist bei dir gelandet um 3 Ecken wahrscheinlich, weil ich das angesprochen habe, dass es kacke ist. Das ist nicht so, dass es kacke ist, weil wir das kacke gemacht haben, sondern von mir kommt das, dass das Mist ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist total weird. Es gibt so, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein. Und dann, wenn daraus irgendwelche Maßnahmen abgeleitet werden, wirst du dann gefragt, so, ja und, wann geht's denn da weiter? Dabei bist du derjenige, der das eigentlich haben will. Also, du wirst dann genervt mit deinen eigenen Sachen, die gemacht werden, so, weil du, das ist teilweise total weird und das liegt dann daran, weil das über zu viele Ecken geht. Das ist mir auch schon aufgefallen, das geht über zu viele Ecken. Du sagst das, irgendjemand vom Projekt checkt das dann, der gibt das weiter, das kommt dann irgendwann zum Abteilungsleiter oder sonst wie noch weiter höher, dann geht es wieder drei Gruppen runter, dann kommt das irgendwann zu deinem Chef von deiner Gruppe und dann hörst du es wieder und dann sind dann ganz andere Sachen auf einmal dabei, die du so gar nicht gesagt hast. Ganz weird ist das, teilweise. Und dann kommt da so, ja, also der Abteilungsleiter hätte da gerne einen Status und sowas. Oder der Projektmanager hätte einen Status. Und ich so, Alter, ich sag seit 3 Wochen, dass das Müll ist. Warum, was für einen Status soll ich geben? Es ist immer noch Müll. Warum werde ich jetzt nach den eigenen Sachen gefragt, die ich die ganze Zeit anmecker? Ja, so, Geschäftsführung will Status, hat es vorher nicht interessiert, was wollen die Status haben, als hat sich das auf einmal jetzt geändert. Das ist aber immer, wenn es über zu viele Ecken geht. Das sind immer so Sachen, das nervt mich im Cack-Weight-Business-Umfeld. Jetzt gucken wir uns das gerade an.
So. Mobbing. Ein ziemlich gutes
und jetzt, ich darf nicht so viel stoppen, sonst wird das ja heute nicht fertig.
Beispiel dazu gab es in den Kommentaren zum letzten Video, wo es darum ging, welche Fehler professionelle Softwareentwickler heute bereuen. Und zwar hat Anja Place geschrieben, mein größter Fehler entstand durch eine schlechte Arbeitsumgebung. Mein ehemaliger Abteilungsleiter hatte stark narzisstische Persönlichkeit.
Ja, da hab ich echt Glück beim neuen Laden, ja. Sowohl mein Chef als auch der Abteilungsleiter, der vorher witzigerweise mein Chef war. Also, das sind mit die besten Führungskräfte, so auch, wie soll man das sagen, wo du auch merkst, die haben mal eine gewisse Führungskräfteausbildung genossen und wurden da nicht einfach so reingeschmissen. Also das sind zumindest vom Kenntnisstand her, wie man solche Sachen macht, mit die besten Führungskräfte, die ich bisher hatte. Und jetzt nicht Schleim in der Hoffnung, so, ah, nicht uns vermeiden. Niemand guckt meinen Stream von da, das juckt keinen. Die wissen gar nicht, doch, theoretisch könnten sie aus der Bewerbung wissen, aber wurscht, ist bestimmt keiner am Start. Aber du merkst, dass dort, wo ich jetzt gelandet bin, dass nicht random Leute in diese Position geschmissen werden, sondern dass sie tatsächlich ein Führungskräfteförderungsprogramm haben. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, wo du schon, bevor du überhaupt das mal werden kannst, ja, Führungskräfte, Seminare und Kurse belegen kannst, dass du dann, wenn es denn dann mal soweit ist oder wenn du es denn dann wirklich machen willst, auch halbwegs ready bist. Das merkst du den Leuten an. Das ist beispielsweise so ein ganz krasser Vergleich zu meinem letzten Laden ist, sobald es irgendwelche Konflikte gibt, normalerweise, also ganz krass mit meinem vorletzten Chef oder so vom letzten Laden, normalerweise sollte man davon ausgehen, der Teamleiter, der sollte, wenn es Konflikte gibt, nicht noch Benzin ins Feuer gießen, sondern nach Möglichkeit versuchen, dass die Leute wieder halbwegs normal miteinander reden. Ja? Und ich hatte mal einen Chef, auch bei dem letzten Laden, wo ich gewesen bin, das war das genaue Gegenteil. Der hat da noch mitgemacht und dann ist das Ganze noch mehr eskaliert. Also das ist genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich machen solltest. Ja? Also keine Ahnung, so, fiktives Beispiel, ja. Irgendeiner geht zum Chef und sagt, der Max macht immer nur Scheiße. So. Normalerweise würde man dann sagen, okay, wir hängen das erstmal nicht an die große Glocke, aber den Chef, den ich damals hatte, der hätte das anders gehandhabt. Also, jemand kommt zu dem und sagt, der Max macht immer nur Scheiße. Dann wird mein Chef sagen, ah, warte mal, ich rufe den kurz an, hätte mich dann rüber zitiert ins Büro und hätte mich gefragt, Max, sag mal, warum machst du immer nur Scheiße? Das wär so seine Deeskalationsstrategie gewesen damals. Und ich meine, du stehst dann, das hatte ich bei dem öfters mal, du stehst ohne jegliche Informationen bei dem im Büro und sollst zu irgendwas Dingern Stellung nehmen. Und irgendwann hab ich dann auch mir das mal überlegt, okay, also macht ja keinen Sinn. Und ich habe dann immer gesagt, also wenn mal wieder sowas gekommen ist, ich weiß jetzt nicht, was ihr meint, also ich kann mir da nichts drunter vorstellen, was ihr mir sagen wollt. Erklärt doch erstmal. Eigentlich hätte ich das. Du kannst in so einer Situation eigentlich das komplette Gespräch direkt vergessen, ja. Ich habe es versucht dann immer noch ein bisschen, weil es war oftmals wegen den sinnlosesten Sachen, ja. Und wegen den sinnlosen. Ich habe es dann versucht immer ein bisschen so abzuschwächen, indem ich gesagt habe, jetzt erklärt doch erstmal, was ist eigentlich das Problem. Normalerweise hättest du eigentlich sagen müssen, ja, meldet euch mal wieder, wenn ihr euch beruhigt habt. Ja, und das war so einer, der hat da noch immer mitgemacht. Also anstatt zu versuchen, die Leute mal ein bisschen wieder bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzubekommen. Und das ist sowas, das würde es also aktuell mit dem Abteilungsleiter auch, den wir da haben, so das habe ich deutlich besseren Eindruck, da würde sowas nicht passieren. Doch, geht's. Also, zumindest ein Job in der IT. Das muss nicht zwangsläufig jetzt in der IT sein. Das kann durchaus sein, dass es überall so Leute, also gibt es überall so Leute. Schon was von CyberArk gehört? Ja. Grausam. Was ich davon bisher gesehen habe. Es erfüllt seinen Zweck, also warte mal, sagen wir so, CyberArk hat ja 1000 verschiedene Produkte, aber die machen zum Beispiel, ihr müsst euch vorstellen, CyberArk hat ein Produkt, ihr werdet euch jetzt an den Kopf greifen, warum man sowas überhaupt verwenden sollte, die haben ein Produkt, um legal SSH-Verbindungen zu Man in the Middle. Und da denkt man sich doch, warum um alles in der Welt sollte man sowas verwenden? Aber doch, es gibt Leute, die verwenden das. Die Man in the Middle alle SSH-Verbindungen von ihren Mitarbeitern. Mit dem Tool dann. Das gibt es. Dadurch geht natürlich auch viele Sachen nicht mehr richtig. Aber ja, ich kenne manche Produkte von denen. Ich bin da nicht sonderlich begeistert von. So. Jetzt müssen wir aber echt mehr, sonst wird das mit dem Video heute nichts.
Ja. Der konnte nicht mit Menschen umgehen und geradewegs waren immer die anderen schuld. Er hat
das ja normal
gemacht. Und am Ende früher reagieren und versuchen, Ruhe in die Angelegenheit zu bringen. Und als ich diesen Kommentar gelesen habe, ist mir...
Ganz ehrlich, das ist... Ruhe in die Sache bringen, das habe ich auch versucht. Das klappt aber nicht, wenn du einen Chef hast, der daran nicht interessiert ist. Ich denke, mittlerweile wäre echt das Beste gewesen in der Situation damals, aber ich meine, ich habe mir da nie großartig, ja, war da meistens nicht so richtig vorbereitet damals drauf. Das Beste in der Situation wäre jetzt so rückblickend gewesen, ich hätte gesagt, okay, wir können ja dann drüber reden, wenn sich alle beruhigt haben. Weil es hat keinen Sinn, wenn du zwei Leute hast, die sich übelst aufregen, der eine sich dann auch noch gerade voll reinsteigert und das dein Chef ist, das irgendwie an Ort und Stelle klären zu wollen. Das funktioniert unterm Strich nicht. Ja. Naja, lass uns das mal klären, wenn sich alle beruhigt haben. Es kann natürlich sein, dass er dann noch mehr ausflippt. Aber dann hast du ja echt allen Grund zu sagen, nee, jetzt nicht. Was will er machen? Will er sich dann beschweren irgendwo? Da so nach dem Motto, Mitarbeiter möchte nicht mit mir reden, wenn ich ihn anschreie. Das klappt ja nicht. Und man sagen muss, angeschrien hat er die Leute eigentlich nicht, aber hat sich immer übelst aufgeregt. Ja, gibt schon komische Leute da. Deswegen hatte ich darauf auch keinen Bock mehr. Glücklicherweise hat sich das dann auch von alleine erledigt. An dieser Position. Das haben auch andere mitbekommen, dass der, glaube ich, nicht gerade der Beste dafür gewesen ist. Aber ich war ja schon in einem anderen Team danach und. Ja. Naja. Okay, also.
Und als ich diesen Kommentar gelesen habe, ist mir eingefallen, ich habe da ja auch noch eine Story, die unglaublich krass ist ihr noch gar nicht kennt. Ich erzähle
Storytime
euch heute von meinem allerersten Projekt als Freiberufler. Und dieses Projekt war so unglaublich und da sind solche Dinge vorgefallen, dass jeder Tag am Ende mehr oder weniger war wie in so einer total übertriebenen Version von Stromberg. Ich erzähle euch aber nicht nur, was damals vorgefallen ist, sondern auch, was das aus mir gemacht hat. Warum das mit dazu beigetragen hat, dass ich der geworden bin, der ich heute bin. Und vor allen Dingen, wie ich vor ungefähr 4 Wochen das Ganze dann für mich noch zu einem guten Ende drehen konnte. Also, auf geht's in die Vergangenheit. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Vor meiner Karriere als Freelancer war ich im Studium, damals im Bachelor-Master-Studium, angestellter Softwareentwickler bei einem kleinen Unternehmen hier im Sauerland. Und parallel war ich noch Expert-Student-Partner bei Microsoft. Gleichzeitig war ich mittlerweile mit meinem Studium fertig. Das heißt, ich hatte in meinem Master-Studium
Das
Einzige, was ich noch machen musste, war meine Masterarbeit. Und als ich damals in meinem damaligen Job im Büro saß und am Programmieren war, bekam ich eine E-Mail auf meinem privaten Account von einem Geschäftsführer, von einem Unternehmen, ungefähr 2 Autostunden von meinem Wohnort entfernt. Und der war auf mich aufmerksam geworden durch eine Konferenz von Microsoft und ein Kollege hatte mich weiterempfohlen. Und zwar ging es darum, dass er in seinem Unternehmen, was Software entwickelte damals...
Mal was ganz was anderes zu dem Video. Ich finde, der hat eine angenehme Beleuchtung in den Videos. Komplett random jetzt, aber fällt mir gerade auf.
Schon eine neue Software entwickeln wollte, auf einer neuen Plattform, auf Microsoft-Technologie. Deswegen
also auf jeden Fall angenehmer als das, wo er durch den Wald gelaufen ist. Nee, finde ich angenehm beleuchtet, ja.
Ein Teil dieser Software, eine Logistik-Software, neu entwickelt werden, auf .NET-Basis mit ASP/MVC damals.
Also du merkst an der Art und Weise, wie er erzählt, dass er, so Freiberufler, Dienstleister ist. Die müssen ihre Sachen ja Default gut verkaufen können.
Technologie und er hat jemanden gesucht, der einmal seinen Mitarbeitern diese Technologien beibringt und auf der anderen Seite dann die ersten Schritte in diesem Projekt begleitet, also dieses Team anleitet und damit dann quasi dieses Produkt
am Pferd stellt.
Das ganze Projekt sollte 2 Jahre lang gehen und ich wurde dann gebeten, einfach in der nächsten Woche mal vorbeizukommen, dann könnten wir in seinem Büro alle Details klären. Ich wollte damals eigentlich nie Freiberufler werden. Ich wollte nie selbstständig werden, sondern ich hatte eigentlich vor, eine Karriere in der Uni zu starten. Ich wollte promovieren und wollte dann in der Forschung mich um Architekturen und Softwarequalität kümmern. Aber das war natürlich eine Chance. Ich bin da hingefahren zu diesem Meeting, habe mir das von einem Geschäftsführer alles erklären lassen, habe mir schon mal Teile vom Team zeigen lassen, so ein bisschen so die Version zeigen lassen, was er vorhatte. Und das war damals...
Chat! Ich frage mich, wie gut er seine Software dokumentiert. Ist ganz klar, das ist so ein krasser Freelancer, der macht keine Fehler und muss dementsprechend auch nichts dokumentieren. Und Tests brauchst du logischerweise auch nicht, weil wenn es First Try funktioniert und alles durchdacht ist, was willst du da testen?
Das ist für mich mit Mitte 20 schon ziemlich beeindruckend. Das war ein
recht großes Unternehmen,
die haben namhafte Kunden gehabt. Und das Projekt, denen das beizubringen, dieses Projekt zu leiten, fand ich schon unglaublich spannend. Aber er hat gesagt, ich möchte das Ganze nur machen, wenn sie bis dahin Freiberufler sind und dann Freiberufler
schaffen. Okay, verständlich.
Ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren und ich war total gestrillt. Ich war total gehypt und habe meiner
damaligen
heute Ehefrau sofort erzählt, was da alles vor ist und wie cool das wird und was man da alles machen könnte. Und ihr müsst natürlich überlegen, ich war da noch kein Freiberufler. Ich hatte zwar ein Gewerbe angemeldet für meine Microsoft-Konferenz und die Sachen, die ich so nebenbei gemacht habe, aber ich wollte, wie gesagt, nicht Freiberufler werden. Und gerade in dieser Lebenssituation, meine Frau war hochschwanger, es waren noch 2 oder 3 Monate, bis mein Sohn geboren werden sollte und ein halbes Jahr, bis wir heiraten wollten, das war alles andere als eine solide Situation, wo man normalerweise seine Freiberufler-Tätigkeit anfängt. Weil es ist ja mit Risiken verbunden, mit finanziellen Risiken und was nicht alles. Von daher war das eine ganz schön schwierige Entscheidung. Und ich weiß noch, ich habe damals mit meiner Verlobten abends zusammengesessen im Wohnzimmer und sie hat gesagt, weißt du was, David, mach das. Das ist eine super Gelegenheit, wer weiß, wann sich so eine Gelegenheit nochmal ergibt. Am nächsten Tag bin ich dann direkt zum Steuerberater. Am Steuerberater meine Freiberuflichkeit angemeldet Bin danach zur Bank, habe mir einen Kredit organisiert, weil ich musste jetzt dann immer 2 Stunden dorthin fahren und damals mein Studiauto war ein Golf 3, glaube ich, der schon
Moment, fast auseinandergefahren ist. Moment, warum ist die erste Amtshandlung, sich ein Auto zu kaufen, wenn man kein Geld hat? Okay, ja, macht vielleicht besseren Eindruck, keine Ahnung.
Und ich habe mir dann einen Kredit bei der Bank geholt und bin direkt am nächsten Tag dann nach Nürnberg gefahren und habe mir meinen ersten Firmenwagen gekauft. Weil der Sohn kurz vor der Geburt war, habe ich ja ein Ford Mondeo gekauft, ein super geniales Auto, aber gut, anderes Thema. Und
als Freiberufler ist ein Auto recht. Ja, aber da hat doch gesagt, er hat einen Golf. Verstehe nicht. Okay, aber.
Ne. Das war der Start in meine Selbstständigkeit. Und dann, in der Folgewoche, dann ging auch schon das Projekt los. Der Start war schon mal schwierig, weil die Kollegen, die ich jetzt dort hatte, die ich einarbeiten sollte, davon waren 3 Azubis.
Wie groß war das Team? 5 Leute? 3 Azubis?
Für Fachinformatiker?
Das geht schon mal gut los.
Nee, gar nicht. Bürokaufleute mit IT-Hintergrund.
Was ja nicht schlimm ist, ne?
Aber es waren also vorwiegend welche, die Bürokaufleute werden wollten, die aber jetzt eben Softwareentwicklung machen sollten. Das war schon irgendwie ein bisschen komisch.
Das
aber
ist ein bisschen
war
mir weird, egal,
das
ja.
war mein erstes Team.
Auf der anderen Seite, gibt ja durchaus Leute, die haben es da auch übelst drauf. Vielleicht stellen die fest, Bürokaufmann war dann doch nicht das Richtige für sie. Ich bin übrigens auch so jemand, der festgestellt hat, dass Bürokaufmann nicht das Richtige ist. Ihr wisst, ich habe auch mal so eine Keck-Business-Ausbildung gemacht. Aber sag mal so, je nachdem, wie groß das Team war. Also wenn der Azubi-Anteil größer 50% ist, ist das auf jeden Fall merkwürdig meistens. Das war dort, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, beim Provider oftmals auch so. Die hatten, glaube ich, von 200 Mitarbeiter oder so waren 50 plus Azubis. Und das waren halt einfach nur billige Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite, für mich war es gut. Das war so eine typische, du kannst alles lernen, wenn du willst, aber du kannst auch, also so eine Ausbildung, kannst alles lernen, wenn du willst, weil du kannst alles machen, wenn du willst, weil es keinen wirklich interessiert, ob du jetzt Azubi bist oder nicht. Und auf der anderen Seite hättest du auch 3 Jahre abchillen können und am Ende nichts gelernt.
Konnte, wie man Softwareentwicklung macht, alles von Grund auf. Und wir haben dann über mehrere Wochen, ich glaube am Ende waren es 3 Monate, haben wir uns die ganzen Technologien angeschaut. Jeden Tag Workshops gemacht, Übungen gemacht, haben uns C-Sharp angeguckt, haben uns SQL Server angeguckt, ja. haben uns Entity Framework angeguckt, ASP, HTML, CSS, diese ganzen Sachen haben wir angeguckt.
Windows-Only-Entwicklung, Monka S.
Extrem spannende Reise, aber natürlich auch eine große Herausforderung, wenn man da nicht viel Programmierkenntnisse hat und wenn man da vorher noch nicht richtig viel gemacht hat. Nichtsdestotrotz waren 2 von den Kollegen wirklich richtig, richtig gut. Die haben das dann auch überlebt und zusätzlich noch ein älterer Kollege, der vorher schon in einem anderen Team auf einer alten Programmierplattform gearbeitet hatte, der war auch mit dazu gekommen. Der konnte also auch in diesem Team arbeiten und das Team war wirklich super. Wir haben so viel Spaß gehabt, wir haben uns so gut verstanden, das war so eine richtig, richtig eingeschworene Truppe. Und ich wurde auch immer zu diesem Zeitpunkt von dem Geschäftsführer sehr gut, sehr respektvoll behandelt. Die festangestellten Mitarbeiter aber nicht so wirklich. Die haben ständig doofe Sprüche bekommen. Die wurden ständig, wurden die runtergemacht, wurden ja fast schon gemobbt und immer wurde gegen diese Mitarbeiter gewettert. Und jeden Tag war eigentlich irgendeine Situation, wo ich mal...
Es gibt auch schon recht asoziale Chefs in der Richtung, ja. Wahrscheinlich war das auch ein bisschen kleinerer Laden. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich nicht richtig zugehört, ob er erzählt hat, wie groß das war. Ich meine, nur weil die namhafte Kunden haben, heißt ja nicht, dass das jetzt ein riesengroßer Laden war. Also quasi, gerade wenn du in so einem Laden gelaufen, in so einem Laden gelandet bist, wo der Chef noch persönlich das alles so observieren will, dann ist das meistens echt ein bisschen... Ihr kennt ja vielleicht das Video, wo ich erzählt habe von meiner, wie es nach meiner Ausbildung lief, beim Provider und was sie sich dort für komische Dinger überlegt haben. Warum ich dann auch da weg bin. Aber eine Sache ist mir aufgefallen schon. Je schlechter der Chef, umso besser und eingeschworener der Teamzusammenhalt. Das mag aber auch daran liegen, weil die halt sich verbünden müssen. sonst wird das nichts. Ja? Das heißt nicht, dass automatisch bei einem guten Chef das Team auch schlecht ist, aber die Chancen, dass bei einem richtigen Abfuck-Chef der Teamzusammenhalt und so, gerade wenn es ein kleines Team ist, hoch ist, habe ich schon öfters beobachtet. Ja.
Ich dachte, boah, ist ganz schön krass, das kann man doch eigentlich nicht machen. Ich weiß noch, relativ am Anfang hat einer der Azubis von seinem Azubi-Gehalt, was ja nicht besonders üppig ist, ein iPhone angespart. Er hatte ein Dreivierteljahr, glaube ich, gespart, um sich dann ein iPhone kaufen zu können. Und er ist morgens
ins Büro gekommen, war ganz stolz. Das länger
iPhone,
her.
Ich weiß noch, es war ein goldenes iPhone. Und,
Moment, ein goldenes goldenes iPhone.
Er ist morgens ins Büro gekommen, war ganz stolz. Er hatte das iPhone, ich weiß noch, es war ein goldenes iPhone. Und war total happy, dass er das gemacht hat. Er hatte gezeigt, wie cool das ist und wie gut die Kamera ist und so. Und während er das in der Hand hatte, kam der Chef rein. Wutentbrannt, total sauer, riss ihm dieses Handy aus der Hand,
machte
das Fenster auf und schmiss das iPhone, das neue iPhone, aus dem Fenster raus.
Alter! Was mit dem los? Anzeige ist raus, Alter. What the fuck?
Wir waren im vierten Stock. Vor uns war so ein großer Platz, wo die LKWs von der Logistikfirma waren. Und dieses iPhone ist unten auf den Teerplatz geknallt und war natürlich im Arsch. Und wir standen da wie versteinert. Ja. Wie entsetzt. Der Azubi hat...
Kann ich mir richtig vorstellen. Du weißt in der Situation echt nicht, was du machen sollst. Im Nachhinein denkst du dir dann immer, boah, das hätte ich mir nicht gefallen lassen. Und oh, da hätte ich aber hier und hätte... Wenn du unvorbereitet auf einmal in so einer Situation bist, da stehst du da und guckst einfach nur doof. Chat, ich kann mir das durchaus vorstellen. Es gibt so Leute.
Sie Tränen in den Augen und der Chef rannte raus. Und wir standen immer noch da, wie angewurzelt. Und der Chef kam wieder rein, hatte ein Bündel Geld in der Hand und knallte dem Azubi 700 Euro auf den Tisch und sagte, eins sollte er sich merken. Er hätte Geld wie Heu, aber wenn er Regeln machen würde, dann hätte er die zu befolgen und er hätte in der Arbeitszeit sein Handy nicht anzupacken.
Alter, was ein Spast, Mann. Boah, da kriegst du ja Anfälle allein schon vom Hören. Das kann ich mir vorstellen. Es gibt so Leute. Oh, meine Güte, ey. Und das sind dann die gleichen, die sich darüber aufregen, man findet ja keine Leute mehr. Oder so nach dem Motto, oh, die Jugend von heute, die will ja gar nichts arbeiten, oh, wir finden keine Leute mehr und oh, Fachkräftemangel. Ja, bei dem Laden will halt keiner arbeiten und die da arbeiten, sind wahrscheinlich zackig wieder weg. Die einzigen Leute, die dort eine Weile bleiben, ja, das sind wahrscheinlich die, die schon so lange dabei sind, dass sie geistig da schon komplett abgeschlossen haben mit.
Und dann ging er wieder raus. Der Azubi immer noch komplett perplex.
Ja, verstehe ich, bist ja auch. Dass
er gerade 100 Euro Benefit gemacht hatte, weil das iPhone hatte nur 600 Euro gekostet.
Ich glaube, das war das Gleiche. Ich glaube, darüber konnte er sich nicht freuen.
Ich habe sofort meinen Schreibblock gepackt, meinen Kuli gepackt und bin hinter dem Geschäftsführer hergelaufen. Bin in sein Büro gegangen und habe gesagt, was war das denn jetzt gerade für eine Aktion?
Da jetzt garantiert, wenn der Chef auf 180 ist, der ist garantiert jetzt nicht einsichtig. Das kann ich euch, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der regt sich jetzt auch noch drüber auf. Mischen Sie sich nicht in meine Gelegenheiten an hier, Sie sind ja noch schlimmer oder was auch immer. Das Video hat irgendwie Schwankungen von der Lautstärke. Ich kann es nur auf Anschlag machen. Der lässt sich garantiert nichts sagen jetzt.
Warum gehen Sie mit Ihren Mitarbeitern so rum? Der hat nicht mit seinem Handy gespielt, der hat gestern sein ewig angespartes iPhone gekauft und heute Morgen ganz stolz einmal kurz gezeigt. Der hat nicht gespielt oder damit gesurft oder sonst irgendwas. Der wollte nur mal zeigen, was er für ein tolles neues iPhone hat. Und dann hat er gesagt,
jetzt hat er
wie ich mit meinen Mitarbeitern rede und wie ich mein Unternehmen führe, das lassen Sie bitte mal meine Sorge sein. Und wenn Ihnen das nicht passt, dann da ist die Tür.
Ja, CU und tschüss. Gut, konnte er sich in der Situation wahrscheinlich nicht leisten, aber... Ich hätte ja eigentlich gedacht, der Chef wäre noch ein bisschen mehr ausgeflippt. Wenn er eh schon auf 180, ich hätte gedacht, der hätte sich jetzt direkt, wäre der voll ausgeflippt. Das ist ja noch eine halbwegs, wie soll ich sagen, halbwegs, besonnen will ich jetzt nicht sagen, eine halbwegs beruhigte Antwort gewesen. Wenn auch eine Assi-Antwort. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass sich jetzt erstmal weiter direkt aufregt. So, von Ihnen lasst mir gar nichts sagen oder was auch immer. Es gibt echt Leute. Die sich nicht wundern müssen, dass keiner bei Ihnen arbeiten will. Und in der heutigen Zeit, und das ist wahrscheinlich auch echt gut so, kannst du dir das nicht überall, aber in vielen Bereichen aussuchen. Und da musst du dir so einen Scheiß nicht geben lassen. Das sind dann halt die gleichen Leute, die auch immer wieder in der tollen Statistik zum Fachkräftemangel auftauchen, weil sie seit 3 Jahren Stellen offen haben, die scheiße geschrieben sind, scheiße bezahlt sind und eine scheiß Stelle an sich ist, plus ein scheiß Chef und die keiner machen will und die dann die ganze Zeit jammern, oh, Fachkräftemangel, wir finden keinen und oh, das will keiner machen, die Jugend von heute ist so anspruchsvoll, die Jugend von heute will überhaupt nichts arbeiten, oh, die Leute, die sind so verweichlicht, so bla 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 bla. Nein, der Laden ist einfach scheiße, die Bedingungen sind scheiße und deswegen will es keiner machen.
Oh. Ja. Welche Option hatte ich? Ich hatte ein Kind, was auf der Welt war schon, 2 Monate alt war, eine Frau, die in Mutterschutz ist.
Und Leute, ich sage euch mal eins jetzt. In der Situation, wenn man das jetzt hört in dem Video, ja, ich weiß, ich soll nicht so oft Pause machen, ich muss jetzt einfach Pause machen. In solcher Situation, jeder von euch hat sich jetzt gedacht, oder sagt es mir mal, nicht jeder, aber die meisten von euch haben sich jetzt gedacht, Alter, sowas kannst du dir nicht gefallen lassen, sowas würde ich mir nicht gefallen lassen, in so einer Situation wäre ich sofort weg. Das ist aber der Gedanke, den man nicht zwangsläufig dort direkt klar im Kopf fassen kann, weil wenn man in so einer Situation ist, denkt man nicht in den gleichen Strukturen, wie man das jetzt entspannt daheim vom Rechner denkt. Das fällt dir dann später am Tag vielleicht ein, so nach dem Motto, Alter, das kann ich mir nicht mehr geben, den Mist oder so. Aber in der Situation bist du oftmals einfach nur total überfahren davon und weißt nicht so recht, was du machen sollst.
Kredit für einen neu gekauften Firmenwagen.
Was würde mir gerne selbst eine Cloud hosten? Was empfehlt ihr? Ich schwanke im Moment zwischen Nextcloud und OnCloud. Ich mag beide nicht. OnCloud ewig nicht benutzt. Nextcloud, jedes Mal, wenn ich es mir angucke, wünsche ich mir, es nicht mehr weiter benutzen zu müssen, ja. Ich mag Nextcloud nicht. Ich mag OnCloud auch nicht. Nextcloud ist so ein Ding, ich kenne die neue OnCloud nicht, keine Ahnung, aber Nextcloud ist so ein Ding, das wirkt wie ein Riesenhaufen zusammengeschusterter Software, mit zum größten Teil gut gedacht, aber schlecht umgesetzt. Jedes Mal, wenn ich Nextcloud ausprobiere, habe ich den gleichen Eindruck. Außerdem hat Nextcloud mit Cloud überhaupt nichts zu tun. Außer, dass es Cloud im Namen hat, aber Nextcloud ist genauso wenig Cloud wie, keine Ahnung, wie dein Browser. Bei Nextcloud ist nichts Cloud. Nextcloud ist ein CalDAV-Server, ein bisschen File-Sync, hat aber mit Cloud eigentlich gar nichts zu tun. Funktioniert jetzt eigentlich gescheit Full-Text-Search bei Nextcloud? Also sowohl für die Dateien als auch beispielsweise für Notizen und sowas. Das ging ja jahrelang nicht. Ich habe so oft ausprobiert, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Also ich weiß, dass das prinzipiell funktioniert, wenn du dein eigenes Elasticsearch hostest, aber da hatte ich nie Bock drauf. Okay, jetzt aber erstmal fertig gucken.
Und nicht wirklich viele andere Projekte, weil ich hatte meine Selbstständigkeit gerade erst begonnen. Ich hatte zwar 1, 2 andere kleine Kunden, aber mit denen hätte ich mich nicht über Wasser halten können. Ich musste in diesem Projekt bleiben. Ich war weiter darauf angewiesen, dass ich dort quasi mein Geld verdienen konnte. Also bin ich wieder zurück in mein Büro. Wir haben nicht so getan, als wenn nichts passiert wäre, aber wir haben weitergearbeitet. Das Klima wurde in der Folgezeit immer schlimmer. Teilweise gegen mich, aber ganz besonders gegen die Mitarbeiter. Eine Story fällt mir da gerade noch ein. Mir fallen viele Stories ein, aber die kann man fast alle nicht erzählen hier. Aber die Story, da waren wir in einem Meeting und einer von meinen Entwicklern, der älteste Entwickler, der hatte Kinder, 2 Stück, und der hat ganz stolz erzählt, dass sie über die letzten Monate auch Geld angespart haben, um dem Sohn zum Geburtstag oder zu Weihnachten, ich weiß nicht mehr genau, ein Trampolin zu kaufen. Dass er und seine Frau immer was zurückgelegt haben, weil die hatten nicht viel Geld und dass auch die Großeltern was dazu beigetragen haben und jetzt konnten sie für 380 Euro, glaube ich, dieses Trampolin kaufen. Er hat gesagt, hätten aber gerne noch 100 Euro mehr angespart, weil dann hätten sie ein Trampolin kaufen können, wo auf diesen Sprungfedern noch so eine Abdeckung da wäre, weil die anderen sind ein bisschen gefährlich, wenn das Kind da mit dem Bein reinkommt. Aber
und dann komme ich um die Ecke und springe da drauf und ist kaputt. Ja, das würde ich dem Trampolin nicht zumuten wollen.
Das ist leider nicht gereicht. Und ich weiß nicht, der Geschäftsführer da saß und hat so ein Sakko an, das Sakko aufgemacht, so ein Bündel Geldscheine rausgeholt und hat die dann angefangen zu zählen und hat dann den Namen des Mitarbeiters gesagt.
Okay, hätte er vorher die Story nicht erzählt und auch das jetzt so nicht erzählt, hätte ich fast vermuten können, der Chef hat gesagt, wissen Sie was, kaufen Sie sich ein ordentliches Trampolin, die haben so 150 Euro. Aber das hat er höchstwahrscheinlich nicht gemacht. Und außerdem, warum hat er ein Bündel Geldscheine dabei? Ja, das ist natürlich die Frage, okay.
Über Geld spricht man nicht, Geld hat man.
Oh, boah, cringe.
Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
Alter, der Typ hat doch echt psychische Probleme, oder? Der hat doch wirklich irgendeinen Schaden. Das sind so Leute, die ich weiß, das ist jetzt was anderes. Das sind so Leute mit diesen Sprüchen, die ich so mit richtig den krassesten Boomer-Facebook-Gruppen in Verbindung bringe. So die boomerigsten Facebook-Gruppen, die man sich vorstellen kann, da ist der wahrscheinlich drinne. Der Chef. So ein typischer, also es wird hart cringe jetzt, Leute, ja. Das sind Facebook-Gruppen, wo Witze gepostet werden, sinngemäß. Ich komme da drauf, weil das habe ich mal auf Twitter gelesen. Da hat einer einen Screenshot aus so einer Facebook-Gruppe gepostet. Und da habe ich mir gedacht, Alter, ich kann nie so alt werden, dass ich jemals in so einer also ich bin ja nicht bei Facebook am Start, aber ich kann, glaube ich, niemals so alt werden, dass ich jemals in so einer Facebook-Gruppe lande. Zum Thema so Boomer-Sprüche und Boomer-Humor. Da war Ostern, ja. Und auf Facebook, die Boomer-Gruppen haben sie überschlagen mit extrem unlustigen Boomer-Memes, ja. Und einer hat ein Bild gepostet und da stand sinngemäß drauf: Haha, es ist Ostern. Alle wissen doch, an Ostern sucht man keine Eier, sondern man spielt mit ihnen. Und dann das Teufel-Emoji dahinter. Und da habe ich mir gedacht, oh, so eine extrem cringe, dumme Message, Mann. Das ist so typische Boomer-Facebook-Gruppen-Humor. Und genau in solchen Facebook-Gruppen ist wahrscheinlich dieser Chef, Mann. Wo alles, was gepostet wird, schon so wehtut vom puren Lesen. Ja, genau, ey. Das so Leute tun echt weh.
Und wie gesagt, diese Storys, das Video würde dann zu lang werden, ich könnte die ganze Zeit weitererzählen. Irgendwann dann wollte ich ein Whiteboard für mein Team haben, denn wir waren mittlerweile mitten im Projekt drin und ich wollte gerne, dass wir nach Scrum oder Kanban arbeiten und dafür brauchen wir ein Taskboard. Also habe ich dann beim Chef das Whiteboard.
Das ist deutlich, deutlich zu modern und agil für den Chef sowas. Das geht ja nicht. Zumal, stellt euch mal vor, agil mit dem Chef, dann hat er ja nicht auf jeden Einzelnen einen direkten Blick, was der jetzt zu welcher Sekunde macht. Das kann der nicht abhaben. Agiles Entwickeln mit dem Chef im Leben nicht. Entwickler machen selbst einen Backlog, suchen sich selbst das raus. Er kann zwar ab und zu mal ein bisschen priorisieren, aber ansonsten im Leben klappt das mit diesem Chef nicht.
Ort beantragt, genehmigt bekommen, ist auch ein Unternehmen gekommen, hat das an der Wand aufgehangen und wir haben dann angefangen mit Scrum zu arbeiten. Wir haben irgendwann einen Sprint gehabt und dieser Sprint war, wir haben drei Sprints gehabt, die wir nicht auf null geschafft haben, also wo wir nicht alles geschafft haben, was wir uns vorgenommen hatten.
Ich meine, eigentlich ist es ja fast normal, dass du nicht alles immer komplett auf null. Wie sieht das bei euren Sprints aus, Chatke? Seid ihr da immer auf null? Also ich glaube, ich habe in letzter Zeit keinen Sprint erlebt, wo es auf null war. Es gibt so die üblichen Tickets, die von einem Sprint in den nächsten verschoben werden. Und ah ja, das ist wichtig, das müssen wir jetzt eigentlich auch machen. Ah, nächster Sprint, ja, das ist nicht fertig geworden. Aber das ist wichtig, das müssen wir jetzt eigentlich machen. Moment, nächster Sprint. Ah, Moment, aber das ist wichtig, das müssen wir jetzt eigentlich wirklich mal fertig machen. Ja, genau. Theoretisch kannst du ja da noch, du kannst ja total übertreiben. Du kannst dann Sprint-Review, Sprint-Retrospektive, Sprint-Planung und alle möglichen Agilitätsdinger bis zum Umkippen machen. Aber auf null ist wirklich selten, ne?
Sprint hatten wir 15% zu wenig geschafft, weil mittendrin die Anforderungen vom Chef geändert wurden und die Priorisierung anders gelaufen ist. Auf jeden Fall hat das nicht gepasst. Nach dem Review sind wir wieder in unser Büro gegangen und es dauerte 5 Minuten und dann kam der Chef rein. Wieder wutentbrannt und hatte einen Barhocker dabei. Dann hat er sich aus dem Aufenthaltsraum mitgenommen und hat von einer Sekunde auf die nächste angefangen, wie so eine wild gewordene Tarantel auf dieses Whiteboard einzudreschen mit diesem Bar.
The fuck, Alter, was geht mit dem Kerl ab, Mann? Also der ist doch echt psychisch gestört, oder?
Okay. Und wir standen wieder alle da, komplett entsetzt. Und der hat die ganze Zeit, gefühlt 5 Minuten, auf dieses Whiteboard eingedroschen. Und als es dann komplett vermackt war und teilweise gerissen war, hat er angefangen, an diesem Whiteboard zu ruppen und wollte das von der Wand ruppen.
Rum?
Und ich weiß noch, wie der älteste Entwickler, der erfahrenere Kollege, sich eine Zigarette angezündet hat. Wir haben da in dem Büro geraucht. Und
okay, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her.
Einmal eine Zigarette gezogen hat, dann seine Schreibtischschublade aufgemacht hat und so ein langes Metallstück rausgeholt. Ich glaube, es war ein Lineal. Ist dann mit der Zigarette zu dem tobenden Chef hingegangen und hat gesagt, Chefe, nimm das hier, sonst hast du es morgen wieder am Rücken. Oh Gott. Oh mein Gott. Aber wir waren immer noch die...
Gut, Chad, nur weil er manche Sachen richtig macht, heißt das nicht, dass automatisch alles richtig sein muss. Ja, also es kann durchaus sein, dass er die ein oder anderen guten Entscheidungen mal getroffen hat oder vielleicht noch trifft. Aus Business Enterprise Stonks Sicht.
Die Hände gebunden. Ich war finanziell immer noch abhängig. Das war jetzt zeitlich nicht so weit von dem letzten Vorfall weg. Ich hatte immer noch nicht wirklich mehr neue Projekte, die mir hätten Geld in die Kasse gespült. Ich musste in diesem Projekt bleiben. Irgendwann dann hatte ein Kollege aus dem Nachbarbüro...
Ja, das ist eine Scheißsituation, ne? Eigentlich willst du da bloß noch weg bei sowas. Also ich glaube ernsthaft, also die ersten paar Dinger, das kann ich gut nachvollziehen, dass man da einfach nur noch geschockt ist und erstmal nicht so genau weiß, was man machen soll. Aber spätestens, wenn im Büro jemand mit Sachen um sich schlägt, also dann hätte ich mir echt überlegt, wie man dagegen vorgehen kann. Jetzt nicht irgendwie, um die Sache da noch zu retten, sondern um mich da zu retten, also... Ob man dann irgendwie argumentieren kann, krank melden oder irgendwie so super psychisch, du hast Angst, auf die Arbeit zu gehen, du hast Angst, dass dein Chef dich körperlich misshandelt. Und die Chance, wenn du in dem Raum stehst, dann kommt einer rein mit dem Barhocker und schlägt da wild um sich, also dann ist die Angst ja sicherlich nicht unbegründet. Was sicherlich auch an anderen Stellen echt Probleme geben kann für das Unternehmen, wenn da sowas ist. Also, ja. Also ich denke mal, zumindest krankschreiben, sich was Neues suchen, wenn man denn so weit abgeschlossen hat damit, wäre mit sowas durchaus möglich. Dann wirst du bestimmt genug Ärzte finden, die das direkt einsehen. Und ansonsten, ich wäre mir nicht sicher. Wahrscheinlich wäre das der Fall der Fälle gewesen, wo ich tatsächlich auch mal einen Anwalt aufgesucht hätte, was Arbeitsrecht angeht. Ich bin da mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass wenn es irgendwas gibt, was ich machen muss, ja, sei es jetzt ja irgendwie mit einer Versicherung oder organisatorisch oder sonst was, und da gibt es Leute, die das besser können, dann lasse ich die das machen. Ja, deswegen habe ich einen Steuerberater mittlerweile, deswegen habe ich jetzt bei der Versicherungsgeschichten, habe ich das direkt einen Anwalt machen lassen, und ich bin jetzt dazu übergegangen, anstatt echt teilweise 3 Wochen sich durchs Internet zu kämpfen, sich komische Ratschläge auf Reddit zu holen oder noch schlimmer gutefrage.de oder so ein Müll, einfach mal, wenn es was ist, wo es tatsächlich Experten gibt und man auch Sachen findet mit guten Bewertungen in der Nähe, das mal da zu probieren. Also da hätte ich tatsächlich, glaube ich, spätestens dran gedacht, wie sieht es denn mal mit einem Anwalt aus, der sich so mit arbeitsrechtlichen Sachen auskennt. Und spätestens da hätte ich drauf weggemusst, ja. Je nachdem, was sie da haben, wenn es halt ein kleiner Laden ist, komplett ohne Betriebsrat, wo es halt außer dem Chef sonst nichts gibt, schwierig, dort auf dem Weg was zu machen. Ja. aber ist echt nicht. Also spätestens da ist wirklich grenzwertig. Da musst du ja wirklich Angst haben, dass du da mal mit Verletzungen rausgehst.
Ende 50, Anfang 60, ein Herzinfarkt.
Moment, habe ich überhört. Was war jetzt?
Wir hätten Geld in die Kasse gespült, ich musste in diesem Projekt bleiben. Irgendwann dann hatte ein Kollege aus dem Nachbarbüro Ende 50, Anfang 60, ein Herzinfarkt zu Hause. Und morgens im Meeting hat dann der Chef erzählt, dass der Kollege einen Herzinfarkt hat. Und wir waren alle schockiert, entsetzt, betroffen, könnt ihr euch ja vorstellen. Und er sagte einfach nur, seid froh, dass das nicht hier im Büro passiert ist, weil so eine warme Leiche, die da rumliegt, da hat er jetzt wirklich keiner Bock drauf.
Ich sag euch Leute, der Chef ist in den boomerigsten Facebook-Gruppen unterwegs. Das ist so typischer Geschmack, ultra, also du musst eh schon immer gerne dein Leben lang geschmacklose Sprüche gebracht haben, dass du sowas machen kannst. Damit du solche Sprüche, selbst, ich meine, okay, wenn er sich's denkt, ist schon fragwürdig, ja? Aber denken kann jeder, was er will. Aber das dann auch noch so zu sagen, ich kann mir den Kerl wirklich in den passenden Facebook-Gruppen vorstellen und den ganzen Tag solche blöden Sprüche kloppen.
Und ich saß hier, das, weil so eine warme Leiche, die da rumliegt, da hat er jetzt wirklich keiner Bock drauf. Und ich saß da und war total angewidert. Und habe gedacht, ey, was machst du hier eigentlich? Das kann's doch echt nicht sein. Der Kollege kam dann irgendwann nach Wochen, Monaten, ich weiß nicht mehr genau, wieder. Er hat erst so eine Wiedereingliederung gehabt. Das heißt, er hat, glaube ich, 2 Tage die Woche irgendwie 3 oder 4 Stunden gearbeitet. Und ich war im Urlaub. Und nach dem ersten Tag nach meinem Urlaub war ich in meinem Büro. Ich saß direkt neben der Glastür und konnte durch die Glastür in das Büro von den Kollegen gucken. Und dieser ältere Kollege saß mit dem Rücken zur Tür und auf der gegenüberliegenden Seite war ein anderer Kollege. Und da machte der Chef sich einen Spaß daraus, sich von hinten in das Büro zu schleichen und diesen Mitarbeiter, der Wochen vor, Monate vor einen Herzinfarkt hatte, zu erschrecken.
Alter, jetzt wird's ja langsam schon kriminell, Mann.
Und als er dann sich beruhigt hatte, hat er gesagt, er sollte keine Sorgen, ich weiß es nicht mehr genau, wie es genau war, sinngemäß, er sollte sich keine Sorgen machen, wenn er nochmal einen Herzinfarkt kriegen würde, dann würde er ihn schon wiederbeleben.
Ah, oh, Alter, was, Leute?
Ich weiß noch, wie auf 580 ich war, dass ich zum ersten Mal bei all diesen Eskapaden aus dem Firmengebäude gegangen bin und draußen mir eine Zigarette geraucht habe, weil ich echt wow gekocht habe.
Wenn der jetzt noch einen zweiten Herzinfarkt gehabt hätte, der andere Typ, da hätte er sich wahrscheinlich noch drüber lustig gemacht. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll noch.
Und nach dem Mittagessen habe ich meine Frau angerufen, habe das erzählt. Und mittlerweile Frau. Und da hat sie gesagt, David, ganz ehrlich, pack deine Klamotten und hau da ab. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen irgendwie, kriegst du Aufträge, wenn du dich da hauptberuflich erstmal um die Kundenakquise kümmerst.
Wenn er weg, seit er weg ist, ist es wahrscheinlich noch eine Nummer schlimmer geworden. Ne?
Aber das haben wir nicht nötig und das kannst du nicht mehr mit ihm machen lassen. Ich bin da zurückgekommen, habe mich von meinem Team, von einem Kollegen verabschiedet, bin zum Chef gegangen, habe meinen Stundenzettel, meinen letzten abzeichnen lassen, war auch gar nicht überrascht und hat dann gesagt, David, darf ich dir für deine weitere Karriere als Selbstständiger noch einen guten Tipp mit auf den Weg geben?
Jetzt hat er gesagt, halt's Maul, du Kackspast. Nee, hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber wäre vielleicht nicht unangebracht gewesen.
Hab ihn angeguckt, hab gesagt, nee, brauchst du nicht.
Ja, genau.
Sehr, sehr wertvollen Tipp und eine ganz wertvolle Lektion gezeigt. Hab meine Klamotten gepackt und bin nach Hause gefahren. Und ich weiß noch, als ich die Treppe runtergegangen bin, es waren 4 Etagen, 4 Treppen oder 8 Treppen, weil es immer so geteilt war, und ich habe mir bei jeder Stufe gefühlt geschworen, nie wieder arbeitest du für so jemanden, der mit seinen Mitarbeitern, mit dir oder generell mit anderen so umgeht, die so respektlos, so würdelos behandelt, der die Leute so mobbt, niemals wieder.
Also da muss ich sagen, ich hatte ja ein ähnliches Erlebnis, dass also nicht, bei weitem nicht so krass wie das hier, ja, muss man mal sagen. Aber ich hatte ja auch aber kein ähnliches, war falsch formuliert. Aber auch, sagen wir so, so ein Erlebnis mit dem ehemaligen Chef, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe in dem Betrieb. Und also ich war da noch kurze Zeit nach der Ausbildung. Da habe ich sogar ein Video drüber gemacht. Das erste. Ich weiß es nicht mehr. Das war ein Plants vs. Zombies Gameplay. Im Hintergrund, dass da war es nicht Kündigung. Das war, wo, genau, wo ich erzählt habe. Hier.
So Leute, jetzt ist es.
Das da ist das, glaube ich.
Und zwar, unser alter Teamleiter ist ja weg.
Ja, genau, das ist das. Da habe ich ja auch ein bisschen drüber erzählt, wie sie dann versucht haben, die Leute da zu drangsalieren mit persönlichen Gesprächen, so nach dem Motto, Einzelgespräche, wo man dann rausfinden wollte, das war ganz wir. Also, wen es interessiert, der kann sich das ja mal anhören. Und als ich da weg war, und also nicht direkt, als ich da weg war, erst tatsächlich ein paar Jahre später, habe ich mir auch überlegt, Max, also nachdem ich das auch erstmal anders kannte und so, und wenn du sowas zum ersten Mal erlebst, weißt du da nichts so richtig damit anzufangen. Und das hat auch ein paar Jahre gedauert. Und dann habe ich mir gedacht, also das machst du nie wieder mit. Ja, da hatten wir einen Teambuilding-Workshop, wo es im Prinzip nicht um Teambuilding ging, sondern den Leuten zu erzählen, dass sie halt scheiße sind und das, was der Chef sagt, prinzipiell das Geilste ist. Also das war der Sinn des Teambuilding-Workshops. Habe ich alles in dem Video erzählt. Das sind so Dinger, das würde ich heute nicht mehr machen. Also da würde ich heute nicht mehr dran teilnehmen. Würde ich heute wahrscheinlich einfach sagen, also unter den Bedingungen sehe ich das hier nicht, keinen Mehrwert da für alle Beteiligten drinne. Also ich nehme da nicht dran teil. Und wenn sich dann halt einer drüber aufregen will, soll er es machen. Aber das braucht eine Weile, ja, bis man auch mal realisiert hat. Ich meine, in dem Fall, was er erzählt, war es klar, ja. Aber manchmal ist es ja im Kopf nicht so klar, zumindest für einen selbst, wo es dran gelegen hat, ja. Also sprich, ob das ein Problem von einem selber ist oder ob das Verhalten quasi wirklich scheiße war. Wisst ihr, wie ich meine? Manchmal braucht man erstmal so ein bisschen Abstand und braucht ein paar Jahre vielleicht noch Erfahrung in irgendeinem anderen Betrieb und so, bis man dann zu der Realisierung kommt, okay, das war echt beschissenes Verhalten von einem Arbeitgeber. Und es lag nicht an dir, dass du da irgendwie dass dir das so komisch vorgekommen ist, dass dir das so merkwürdig vorgekommen ist. Das war wirklich merkwürdig. Das lag nicht an dir, dass dir das merkwürdig vorgekommen ist. Das war wirklich merkwürdig. Und das war wirklich nicht in Ordnung, das so zu machen. Das braucht manchmal so ein bisschen, ja. Und deswegen kann ich das voll und ganz verstehen, dass die Leute einfach nur geschockt waren, als er am Anfang das iPhone aus dem Fenster geschmissen hat und nicht genau wissen, was sie machen sollten. Man wird einfach nach der Zeit, genau das ist es, ja. Man wird einfach nach einer Zeit ein bisschen schlauer. Das stimmt. Ich hab eine kleine Macke davon getragen. Sowohl von der Zeit, da müssen jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mein aktueller Chef drunter leiden, beziehungsweise der drüber und vielleicht auch ein paar Teammitglieder. Ich habe so eine kleine Macke davon getragen, sowohl von der Zeit beim Provider, wo sie sich echt sehr weird champig verhalten haben, als auch von den unterirdischen Chefs, die ich hatte beim letzten Arbeitgeber, bei der Bank. Zum Glück bin ich jetzt bei der Versicherung gelandet. So eine kleine Macke habe ich davon getragen, und zwar schwer zu beschreiben, und zwar je nachdem, gerade an Tagen, wo ich eh schon nicht so gut drauf bin, gibt ja auch durchaus Sachen außerhalb von der Arbeit, weshalb man mal nicht gut drauf sein kann. Wie sage ich das jetzt am besten? Was ist die Macke, die ich da vorgetragen habe? Also, ich nehme manche Sachen zu ernst. Nee, das ist falsch. Ich interpretiere in manche Sachen zu viel negative Erwartung rein, die es gar nicht gibt. Also sprich, mal angenommen, ich bin an dem Tag eh schon schlecht drauf, ja? Und mich ruft irgendwie der Projektleiter an und fragt, Max, sag mal, wie sieht denn das da und damit aus? Normalerweise müsste mir einer davon ausgehen, ey, der will einfach nur mal einen Status wissen und gut ist, ja, gar nichts Wildes. Aber teilweise durch die Erfahrung, die ich bei den letzten Läden gemacht habe, reicht mir schon die Frage danach, dass ich mir jetzt denke, okay, der hat irgendwas vor. Und sei es nur, dass er dir da irgendwie den Strick draus drehen will, dass du dein Ticket nicht richtig aktualisiert hast oder sowas. Das ist aber, gerade in dem Laden, wo ich jetzt bin, das ist aber gar nicht so. Okay, wenn ihr das auch kennt, habe ich das, glaube ich, ganz gut beschrieben. Das ist aber meistens gar nicht so. Ich bin aber echt davon meistens dann so bauchgefühlmäßig überzeugt, dass das so sein muss. Und ich glaube, das ist so eine kleine Macke, die ich so von den letzten paar Läden davongetragen habe, weil ich da auch durchaus einige sehr unfähige Führungskräfte hatte. Obwohl das gar nicht gemeint ist, sagt mir mein Bauchgefühl dazu, das ist so gemeint. Das muss überhaupt nicht der Hintergedanke davon sein. Ist es wahrscheinlich auch gar nicht. Das muss ich mir dann auch immer sagen. Da muss ich mir mal kurz überlegen, sagen, der hat dich nicht gefragt, weil er dich nerven will. Der hat dich auch nicht gefragt, weil er dir demnächst erzählen will, hier, das ist Kacke gelaufen oder so. Der wollte wahrscheinlich schlicht und ergreifend wirklich einfach nur wissen, was Sache ist, ja. Aber gut, ja, wenn ihr das auch kennt. Ja, und das führt dann halt auch dazu, dass ich mich, dadurch, dass ich so negative Absichten schon rein interpretiere, dass ich mich dann schnell auch, ja, verarscht ist das falsche Wort, schnell nicht für vollgenommen fühle, wenn sowas ist, so nach dem Motto, ich hab doch gesagt, wie es ist, warum werde ich jetzt noch dreimal gefragt, so nach dem Motto, wisst ihr, dabei meinen die das überhaupt nicht böse. Ja, sowas in der Richtung vielleicht, ja. Wie heißt das Video zum Teambuilding-Event? So, noch das hier, warum ich meinen Job kündig habe, dass das Thumbnail ist, wenn der Chef dich verarscht. Und es gibt eine Sache, da habe ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist so eine, da habe ich sie vielleicht auch nicht mehr alle, ja. Es gibt eine Sache, die wurmt mich immer. Vielleicht kennt das auch einer von euch. Aber vielleicht ist das auch so ein ITler-Ding oder so. Ich weiß es nicht. Und es ist schon viel besser geworden die letzten Jahre. Ich habe echt Probleme damit, wenn einer, und auch wenn er es gar nicht so meint, mit irgendwelchen dummen Sprüchen meine Kompetenz in technischen Sachen in Frage stellt. Der mag sogar recht damit haben. Und ich weiß selbst, dass ich von viel mehr, und das wissen wir alle, keine Ahnung habe, wie von Sachen, die ich Ahnung habe. Aber wenn es ein Thema ist, wovon ich Ahnung habe, ja, und irgendwo macht irgendwie einer einen Spruch, in dem man rein interpretieren könnte, dass ich keinen Plan von dem Thema habe, obwohl ich davon Ahnung habe. Das nervt mich auch immer. Und die Leute meinen das oftmals gar nicht so. Und ich weiß, dass ich das umgedreht bestimmt genauso oft mache, weil ich mache nur wirklich viele blöde Bemerkungen zwischendurch. Aber kennt ihr das? Das ist teilweise so richtig. Man interpretiert da manchmal viel mehr rein, als eigentlich da ist, ja? Und ich rede jetzt nicht nur von Führungskräften. Zum Beispiel, ja, machen wir mal ein Ding. Okay. Ja, ich hatte letztens so eine Situation und ich weiß, dass der das überhaupt nicht so meint, ja. Ja, letzte Situation, bei uns im Cluster war es abgekackt und nichts großartig Wildes. So, und das ging dann wieder und dann kam dann die Frage so nach dem Motto, ja, sollen wir das Problemticket schließen oder nicht? So. Und da habe ich dann geschrieben im Chat, Nee, lass mal. Lass mich erstmal in die Logs reingucken, bevor wir irgendwas weitergeben oder schließen, dass wir nachgucken können, dass ich nachgucken kann, was eigentlich gewesen ist. So, dann mach ich Logs auf und ja, ich mische jetzt ein paar Vorfälle zusammen, um das besser erklären zu können, ja. Und da können die Leute gar nichts dafür und die meinen das auch nicht so. Aber das ist doch was mich immer ein bisschen ärgert ist. So, zumindest ich habe geschrieben, okay, ich guck mal in die Logs rein und bevor wir irgendwas weitergeben oder schließen. Und dann hat es keine 2 Minuten gedauert. Also ich habe ganz klar gesagt, ich will mal in die Logs gucken, so. Und dann hat es keine 2 Minuten gedauert, bis jemand anderes geschrieben hat, ach hier, guck mal, habe ich schon gecheckt, du kannst das Ticket schließen. Sowas nervt mich. Sowas nervt mich immer. Weil wenn ich sage, lass das Ticket mal in Ruhe, bis ich in die Logs geguckt habe, bevor wir das zumachen oder weitergeben, dann will ich kein Wettrennen mit jemand anderem machen müssen für die nächste Statusmeldung. Ich weiß, die Leute meinen das nicht so. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber das sind so Singer, die nerven mich immer. Das ist nichts, wo ich mir jetzt wochenlang Gedanken mache, aber das nervt mich immer. Dann sollen sie die gefälligst halt die Finger von diesem Ticket weglassen, bis ich gesagt habe, okay, ich habe nachgeguckt, ich finde nichts oder es ist nicht schlimm oder ich habe das Problem raus, das und das und das, bevor die das Ticket zumachen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, es sind so First World Problems, aber ich glaube, man kann es ganz gut nachvollziehen. Ja. Das Ticket war ja recht, das war schon so ein bisschen free for all im Endeffekt. Das gehörte nicht mir. Aber ich meine, und das ist halt so ein Beispiel, wo ich mir auch denke, so, eigentlich. Du meinst, das liegt an mir? Oder wie meinst du das? Also, das liegt mit Sicherheit an mir, ja? Also, das liegt mit Sicherheit an mir. Aber es ist so ein Ding. Also, das würde ich ja verstehen, wenn man eine Viertelstunde wartet oder 20 Minuten wartet, wenn der Max sich da nicht meldet und sagt, okay, dass man dann mal fragt, sag mal, Max, hast du deine Logs jetzt endlich mal fertig geguckt oder hast es vergessen oder so, das ist ja okay, aber so dieses, ach, guck mal, ich hab das schneller als du gefunden, obwohl es vielleicht was ganz anderes sein kann, mach doch das Ticket schon mal zu, das sind so Dinger, das geht mir immer echt auf den Keks, ja, und wir haben auch Leute auf der Arbeit und ich weiß, die meinen das überhaupt nicht böse, deswegen sage ich dann da auch nichts, weil die es echt nicht böse meinen und das in ihrer Welt eigentlich sogar gut gemeint ist. Zum Beispiel wir haben Leute, die gucken mal ganz gerne in andere Leute Tickets rein. Ich mache sowas gar nicht. Ich finde auch, lass die Leute ihre eigenen Sachen machen, aber manchmal hat das durchaus einen sinnvollen Hintergrund. Zum Beispiel, um Leute darauf hinzuweisen, ey, guck mal, das hatten wir bei der alten Arbeit auch, Leute, die das gerne gemacht haben, um die Leute darauf hinzuweisen, ey, guck mal, ich habe gesehen, dein eines Ticket steht 3 Tage vor der Eskalationsstufe XY. Das ist eigentlich zu 99% von den Leuten einfach nur nett gemeint, ja. Aber wenn ich einen schlechten Tag habe, geht mir das schon enorm auf den Sack, wenn jemand mir sagt, was ich mit meinen Tickets machen soll. Und selbst wenn ich den nächsten Tag einen Anruf von meinem Chef kriege, dass ich das Ticket nicht richtig bearbeitet habe, nervt es mich dann trotzdem, dass mich einer darauf hinweist, so nach dem Motto, Max, guck mal, dein Ticket ist nicht rechtzeitig bearbeitet. Es ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, echt so ein Schaden, den ich von den letzten 2 Arbeitgebern davongetragen habe. Dass ich zu viel negative Absichten in eigentlich nett gemeinte Sachen reininterpretiere. So, lange noch, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hab sie nicht mehr alle. Okay, wir gucken jetzt schnell echt noch das Video fertig. Ich bin ja... Moment, das geht noch 6 Minuten. Wie soll ich das hinkriegen? Ich muss ins Bett.
Ich habe in den letzten 15 Jahren ganz oft an dieses Projekt zurückgedacht. Sehr oft. Und ich habe zu vielen von den Kollegen von damals immer noch sehr, sehr guten Kontakt. Manche haben das Unternehmen gewechselt, aber es sind auch einige da geblieben. Ich war damals Mitte 20. Mein Start ins Leben, ins Berufsleben ging damals erst los. Der Nachwuchs stand an, meine Eheschließung stand an. Ich hatte mich gerade erst selbstständig gemacht. Eigentlich ging damals das Ganze erst los. Auftragsmäßig war ich natürlich damals noch nicht wirklich solide aufgestellt. Ich habe nur diesen einen großen Auftrag gehabt, von dem ich finanziell abhängig war. Aber ganz besonders war ich menschlich, war ich persönlich noch nicht mal ansatzweise so weit, wie ich heute war. Ich war jung, ich war noch unsicher, ich habe nicht die Stärke und Souveränität gehabt, die ich heute habe.
Und manches, ich glaube, dass das, was ich vorher umschreiben wollte, mit manche Sachen kann man auch erst rückblickend so richtig einschätzen, ja. Und es ist gar nicht, wenn man solche Videos sieht, da denkt man sich sofort, ey, in dieser Situation hätte ich dem Chef erstmal so richtig auf den Tisch gekackt, so sinngemäß. Aber es ist in der Situation gar nicht so einfach, wenn man dann wirklich in so einem Büro steht, da, ja, weiß ich, sich zu irgendeiner Handlung durchzuringen. Da ist man erstmal komplett verwirrt und steht einfach nur da.
Ich damals nicht in der Schusslinie von dem Geschäftsführer gestanden habe. Ich hätte mich mehr vor das Team stellen müssen. Ich hätte mich vor allen Dingen auch mehr vor die Azubi stellen müssen. Ja. Aber ich habe mich damals einfach nicht dazu in der Lage gesehen.
Mensch, man traut sich ja auch nicht unbedingt, ja? Ich meine, ganz im Ernst, du hast da einen Typ, der schlägt mit Stühlen um sich. Das erfordert eine gewisse Überwindung, da was zu sagen, ja? Nicht, dass der demnächst noch den Stuhl dir gegen den Kopf schmeißt.
Menschlich nicht, also von der Persönlichkeit her nicht und leider...
Man traut sich da auch, wenn man das gewohnt ist, schlicht und ergreifend nicht.
Auch nicht finanziell. Aber seit damals habe ich mir geschworen, dass ich niemals wieder für so jemanden arbeiten werde. Dass ich niemals wieder in meinen Projekten, meinem Team oder jemanden, der in meinem Projekt arbeitet, so etwas widerfahren lasse. Ohne dass ich mich versuche, für diese Leute einzusetzen. Mhm. Nie wieder. Vor 4 Wochen dann hat mich ein Geschäftsführer kontaktiert. Dieser Geschäftsführer...
Plot Twist, es war der Geschäftsführer von damals.
Geschäftsführer oder sein Unternehmen hatte große Probleme in der Softwareentwicklung. Alles war problematisch, Anforderungen, Architektur. Es wurde nicht in Time entwickelt, die Kunden waren unzufrieden, Bugs ohne Ende. Und er hat mich gebeten, ein Mandat zu übernehmen. In der Beratung verteilt man immer Mandate, dass quasi jemand damit beauftragt wird, dass man quasi das Unternehmen analysiert, umkrempelt, ne, alle möglichen Maßnahmen erlässt etc. Und ich habe mir Projektunterlagen schicken lassen, Scrum-Berichte, Sprint-Berichte, Anforderungslisten, Backlogs, alles.
Diagonales, vertikales
und hab dann gesagt,
Skalieren.
Okay, das ist ein Projekt, bei dem ich helfen kann, bei dem ich Chancen auf Erfolg sehe. Und wir haben dann ein Meeting vereinbart, ein Meeting per Microsoft Teams. Und als erstes kamen in dieses Meeting 2 Entwicklungsleiter. Und von der ersten Sekunde an haben die auf mich einen unglaublich eingeschüchterten, nervösen Eindruck gemacht. Und ich habe das gar nicht verstanden. Und nach einer Minute kam der Geschäftsführer dazu. Und dann habe ich gemerkt, was uns gleich erwarten wird.
Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Das habe ich auch schon erlebt. Und das merkst du, da schwebt immer so eine gewisse... Wie soll man sagen? Da schwebt immer so eine gewisse Atmosphäre mit, wo du merkst... Die Leute können jetzt nicht so, wie sie wollen und trauen sich auch nicht richtig und sind sehr bedacht darauf, jetzt ja nichts Falsches zu sagen und sowas. Das merkt man, ja. Das habe ich auch schon. Ich musste auf der alten Arbeit öfters mal meinen Chef vertreten, was Abteilungsrunden und so anging, so abteilungsübergreifende Runden. Und dort gab es Abteilungsleiter, die eingeladen haben, bei denen war das ganz extrem. Das hast du direkt gemerkt. Also die Leute, die da gesessen haben, die waren super angespannt und haben sich, die wollten ja nichts Falsches sagen. Und das merkst du dann immer daran, dass, also nicht immer nur daran, aber also eine Sache, woran man das merkt, ist, die machen dann so super auf, wie soll man das sagen, so auf komplette Konfliktvermeidung, was ja auch verständlich ist, aber die wollen, also Konfliktvermeidung ist ja gut im Arbeitsumfeld, ne, aber wenn halt was, also es sollte eigentlich kein Konflikt sein, wenn man sagt, hier, Service XY ist ausgefallen, das und das haben wir als Maßnahmen uns überlegt, wie man das verbessern kann. Das sollte ja kein Konflikt sein. Ja, aber wenn sowas schon Konflikte verursacht, dann wird halt auch versucht, sowas zu vermeiden. Und ja, das ist ganz weird. Das waren dann Abteilungsrunden. Da kam dann der Typ rein, wo man halt genau wusste, vor dem haben sie Schiss. Und wenn der dann irgendeinen Witz gemacht hat, haben sie alle mitgemacht und mitgelacht drüber, so in der Hoffnung, so hoffentlich fangen wir mit dem eigentlichen Meeting erst gar nicht an, bis die Zeit um ist. Und es war ganz, ganz weird Atmosphäre. Ja.
Dieser Typ fing von der ersten Minute an, sofort an, seine Entwicklungsleiter anzugreifen.
Jetzt weißt du auch, warum die Software nichts wird.
Unfähig, strunzendumm, Zitat, sie sind, dass sie nichts geschissen kriegen.
Auch jetzt, jetzt weißt du auch, warum die Software nichts wird. Nicht, weil die dumm sind, die Entwicklungsleiter, sondern wegen dem Verhältnis zwischen den Entwicklungsleitern und dem Chef. Wahrscheinlich, weil der Chef sich random irgendwelche Dinge ausdenkt, heute so, morgen so, die versuchen irgendwas hinzuwursten und am anderen Tag regt er sich dann drüber auf, dass sie das gemacht haben, was er gestern gesagt hat und nicht das von vorgestern. Deswegen läuft das nicht. Das liegt höchstwahrscheinlich nicht an den Entwicklungsleitern.
Nochmal ein richtiges Zitat. Und dass er nicht verstehen würde, warum er so viel unfähige Leute um sich versammelt hat. Und so ging das dann immer weiter. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Herr, vielleicht sollten Sie jetzt mal aufhören, die ganze Zeit auf Ihren Mitarbeitern rumzuhacken. Vor allen Dingen in einer so abartig abfälligen Weise von Ihren Mitarbeitern, die mit Sicherheit ihr Bestes für Sie geben, zu reden. Sondern sollten wir versuchen, auf Ihr Problem zu konzentrieren und versuchen, Ihr Problem zu lösen und nicht die ganze Zeit mit Dreck auf
andere. Oh, jetzt regt er sich bestimmt auf. Das können, gerade wenn du so Leute hast, die können das überhaupt nicht ab, wenn man da was sagt.
Und da sagte der Geschäftsführer zu mir, Herr Thielke, wie ich mit meinen Mitarbeitern rede, das überlassen Sie bitte mir. Den Satz kannte ich ja schon. Den hatte ich ja schon 15 Jahre zuvor gehört. Und just in dem
Moment. Ich glaube, das ist so ein dummer Spruch, den du dir als Berater öfters anhören musst.
Und später wurde meine Tochter wach. Ihr müsst euch das so vorstellen: Meine Webcam-Kamera ist hier. Also sieht ein bisschen anders aus, der Blickwinkel. Und hier, was man also auf der Webcam nicht sieht, stand meine Tochter. Beziehungsweise sie stand nicht, sie lag in so einer Babywippe. Sie ist erst 7 Monate, nee, gar nicht, 8 Monate heute. 8 Monate alt. Und ich habe sie dann angeguckt, habe gelächelt und gesagt, guten Morgen. Und sofort wurde dieser Geschäftsführer fuchsteufelswild und sagte, Herr Thielke, wer ist das?
Was hat der für Probleme, Mann? The fuck? Direkt Teams Call, close. Das ist das Gute, wenn man sowas remote führt. Da bist du direkt weg. Das, ja, okay, mach doch einen Scheiß alleine, CU.
Dann habe ich die Kamera gedreht,
Rage quit,
dass man meine Tochter sehen konnte. Die hat dann in die Kamera geguckt und auch gelacht, weil sie die Leute auf dem Bildschirm gesehen hat. Und habe gesagt, das ist meine Tochter Lisa, die macht heute Morgen hier das Protokoll. Und dann fing er an, richtig wütend zu werden. Und sagte sofort, Herr Thielke, ich erwarte jetzt sofort von Ihnen, dass Sie Ihr Kind runterbringen zu Ihrer Frau, wo das Kind hingehört. Und wenn Sie für mich arbeiten, erwarte ich, dass Sie konzentriert sind, fokussiert sind.
Ja, das sind so Leute, die bringen dann auch, jetzt bringen dann auch oftmals so den Spruch so, jetzt verhalten Sie sich doch mal professionell oder sowas in der Richtung. Ohne eigentlich zu realisieren, wer hier der Unprofessionelle ist. Ja? Das ist so ein typischer Spruch von solchen Leuten. Meine Güte, ey. Ich glaube, Freelancer, wenn ich das immer wieder höre, du musst dich da auch so oft mit Volldeppen auseinandersetzen, ey.
Und das Beste geben, dass wir unser Unternehmen wieder in den Griff kriegen.
Ja, die beste Variante, um das Unternehmen wieder in den Griff zu kriegen, wäre wahrscheinlich, er lässt das irgendjemand anderes machen.
Ja, als allererstes, meine Frau ist arbeiten. Heute ist Donnerstag, heute ist unser Papatag. Das heißt, vormittags arbeite ich, da habe ich Meetings, also meistens solche Kurzmeetings wie das. Und nachmittags spielen wir, laufen wir oder machen irgendetwas anderes, weil die Mama nicht da ist. Und zweitens.
Da war er aber echt diplomatisch. Er hätte auch sagen können: Wissen Sie was? Wie ich mit meiner Tochter umgehe, lassen Sie das mal meine Sorge sein und auflegen.
Selbst wenn meine Tochter ihr sitzt, gebe ich natürlich immer mein Bestes und bin hochkonzentriert und werde alles dafür geben,
dass wir... Um was geht's? Um nervige Chefs?
Und dann fing er an, noch fuchsteufelswilder zu werden, dass meine Tochter ihn stören würde und dass ich jetzt anfangen sollte, das Problem zu lösen. Und ich hab dann meine Tochter angeguckt.
Alter, was soll's, Mann?
Lisa, eigentlich haben wir doch gar keine Lust, für so böse Menschen zu arbeiten, oder? Eigentlich wollen wir doch mit solchen Leuten gar nichts zu tun haben, vor allen Dingen nicht mit
Leuten. Oh Mann, da ist er komplett explodiert. Da ist wahrscheinlich die Webcam geplatzt vor Wutausbruch.
Respektvoll und asozial mit ihren Mitarbeitern reden, oder? Und meine Tochter hat angefangen zu lachen. Und ich habe dann meine Tochter aus ihrer Schale rausgenommen und habe sie in die Kamera gehalten und habe mich dann von allen verabschiedet.
Also, Leute, Mann, meine Güte.
Viel Spaß mit ihrem Projekt.
Die anderen Leute haben das bestimmt gefeiert, ja.
Und ja,
die Tochter hat Keck W sozusagen, ja.
Jede einzelne Sekunde davon genossen.
Oh, Mann.
Ich arbeite nie wieder für Menschen, die mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kollegen oder sonst irgendetwas dermaßen respektvoll umgehen, die sie mobben oder sonst irgendetwas. Ich gebe immer mein Bestes, selbst wenn meine Tochter dabei ist. Genauso wie ihr das macht. Genauso wie du das machst. Jeden Tag in deinem Job das Beste. Wir verdienen dafür natürlich Geld. Vor allen Dingen aber verdienen wir einen respektvollen und würdevollen Umgang. Der Kollegen, der Vorgesetzten, der Geschäftsführer. Wenn dir das nicht widerfährt, dann sei nicht so blöd wie mein 25-jähriges Ich damals. Geh hin und zieh Konsequenzen. Weil das muss sich niemand gefallen lassen. Das hat niemand verdient. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Viel Spaß bei der Arbeit. Bis zum nächsten Mal und pass auf dein iPhone auf.
Ja, das war doch ein gutes Video. Ah, du hast schon echt ein paar Spasten teilweise da unterwegs. Wahnsinn. Ich hatte ja auch schon... Ups, das können wir zurück. Weil ihr kennt das aus meinen Videos und auch was hier im Stream erzählt. Ich hatte auch schon fragwürdige Vorgesetzte, ja. Und auch die ein oder anderen Probleme. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Level gewesen. Link zu dem Video. Ja. Oh, ich hab's jetzt. Git ist nicht mehr im Backbrowser. Oder warte mal. Falscher Browser hier. So, nee, das ist meins. Ja, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber findest du ja. Das hieß, lasst euch das nicht gefallen. Und er hieß Thielke, David Thielke. Findest du schon. So, Leute. Aber ich muss jetzt auch ins Bett. Ich habe schon eine halbe Stunde überzogen. Chatke, wir sehen uns. Macht's gut. Bis denn. See you.